wieder Sonntag, Check 24, Doppelpass. Herzlich willkommen. Der 24. Spieltag, ein denkwürdiger, wird sicherlich in die Geschichte eingehen, aber nicht im positiven Sinne. Das sind Bilder aus Hoffenheim. Gestern nach dem Abpfiff, die Bayern, der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge, solidarisieren sich mit dem Mäzen der Hoffenheimer Dietmar Hopp, der von sogenannten Bayern-Fans übel beleidigt wurde. Auch die anderen Offiziellen, wir haben den Trainer gesehen, Hansi Flick, Hermann Gerland, Oliver Kahn, sind nach unten gegangen, haben versucht, die sogenannten Fans zur Vernunft zu bringen. Es gab zwei Unterbrechungen. Bei der dritten wäre das Spiel übrigens abgebrochen worden. Das konnte gerade noch verhindert werden. Die Spieler waren in der Kabine beider Mannschaften und haben sich dann gemeinsam Folgendes überlegt. Die letzten 13 Minuten spielen wir keinen Fußball mehr, schieben uns die Bälle zu, halten den Ball ein wenig hoch und zeigen damit gemeinsame Stärke. So, was ist los mit dem deutschen Fußball? Welche Maßnahmen müssen schnell und sofort ergriffen werden? Er hat 309 Bundesligaspiele gemacht, war mehrfach deutscher Meister und Pokalsieger, aber sowas hat er noch nie erlebt. Hier ist Michael Rummenigge. So. Gehört, jetzt habe ich schon 309 Länderspiele, wollte ich dir gerade zuschreiben. Ja,
das wäre schön.
Aber ich habe gerade auch gesagt, hast du sowas schon mal erlebt? Spielabbruch überhaupt? Sowas in der Art oder kurz davor?
Nee, das habe ich noch nie erlebt und das ist auch sicherlich einmalig in der Geschichte der Bundesliga und wir hoffen auch, dass es einmalig bleiben wird, denn jetzt muss natürlich knallhart durchgegriffen werden.
Hast du mit deinem Bruder gestern noch sprechen können?
Einen SMS-Austausch gehabt, der ist sehr gefordert und ich glaube, die Bayern und Hoffenheim haben sehr gut reagiert.
Was er gesagt hat? Erzählst du uns gleich, ja?
Ob das erzähl ich gleich.
Er hat sehr deutliche Worte gefunden nach dem Spiel, die hören wir uns mal.
Ich schäme mich, habe mich auch bei ihm entschuldigt, aber das ist eigentlich nicht zu entschuldigen, was dort in der Kurve passiert ist. Das ist das ganz hässliche Gesicht von Bayern München.
Was? Ja. Hast du ad hoc schon eine Idee, was man machen kann, machen muss?
Ich glaube, das ist ja nicht nur ein Phänomen von Bayern München, sondern die Dortmunder. Damit hat es ja angefangen, die Sperre ist ausgesprochen. Ich glaube, dass man knallhart durchgreifen muss, dass man diese Leute identifizieren muss, die ja auch dann mit Masken gestern da sich präsentiert haben. Und das ist die Feigheit ja auch bei der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, dass alle identifiziert werden und dann lebenslang aus dem Bundesliga-Stadion verschwinden. Das ist die einzige Konsequenz.
Also Schwerpunkt unserer Sendung natürlich heute mit unseren weiteren Gästen. Das ist Premiere. Ich freue mich sehr, dass Sie zum ersten Mal bei uns ist. Die Sportchefin der Berliner Morgenpost, Alexandra Kos. Herzlich willkommen. Er war unter anderem Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt und beim HSV. Herbert Bruchhahn.
Hallo.
Und der Sport1-Experte Mario Basler.
Morgen.
Vom Kicker, der liebe Kollege Frank Linkesch. Unser Sport1-Experte Stefan Effenberg. Moin. So, unser übliches Ritual, jeden Sonntag kleine Erfrischung. Kommt auch wieder rein, wie immer alles alkoholfrei. Und damit begrüße ich ganz herzlich Ruth. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, hallo zusammen. Also, die Forderung ist klar, der Fußball darf keine Plattform für Hetze, Diskriminierung, Anfeindung jeglicher Art sein. Wie geht man aber mit den Chaoten im Stadion um? Das Zeichen gestern der beiden Mannschaften Hoffenheim und Bayern war ein klares und gutes im Sinne der Solidarität und des Zusammenhalts. Aber die Problematik in den Stadien bleibt ja. Und wir wollen auch Ihre Meinung wissen, liebe Zuschauer. Die Frage der Woche, wie muss denn der deutsche Fußball jetzt reagieren? Sie kennen die Nummer 01379011011 und gerne auch wieder mitdiskutieren in unserem DOPA-Live-Blog, der ist online auf sport1.de und in der neuen Sport1-App. Da finden Sie auch einen Kommentar von unserem Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk, der die Liga dazu auffordert, nicht länger zuzusehen, und Maßnahmen werden wir eben hier in der Runde diskutieren. Dankeschön.
Danke, Ruth. So, die guten Sitten in den Staaten. Baron, immer mehr Beleidigungen, Beschimpfungen von den Rängen, da haben wir uns leider ja schon fast dran gewöhnt, aber rassistische Schmährufe, die gehen gar nicht, genauso wenig wie Hassplakate und Banner, die wir da gesehen haben. Trauriger Höhepunkt, gestern in Hoffenheim fiel das Niveau mal wieder deutlich unter die Gürtellinie.
unfreiwillig Mann des Spiels. Dietmar Hopp erlebt im eigenen Stadion den blinden Hass unbelehrbarer Chaoten.
Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs.
Radikale Chaoten machen sich wichtig auf Kosten des Fußballs. Um 16.56 Uhr präsentieren Wichtigtour im Bayern-Block das erste Hassplakat gegen Hopp. Hansi Flick protestiert lautstark gegen die Hetzer. Das Plakat wird eingerollt.
Ich schäme mich zutiefst auch Dietmar Hopp gegenüber, der ein ganz feiner Ehrenmann ist.
17.07 Uhr das nächste Hassplakat im Bayern-Block. Die Folge Spielunterbrechung. Verzweifelte Versuche, die Chaoten zur Vernunft zu bringen. Und ein klares Zeichen der Solidarität der Bayern-Führung mit Dietmar Hopp.
Aufstehen gegen solche Chaoten oder man kann auch sagen Idioten. Und deswegen glaube ich einfach, das ist wichtig, dass wir da gemeinsam auch Zeichen setzen und Stärke auch zeigen.
Ab 17.22 Uhr lassen die Spieler beider Teams 13 Minuten die Uhr herunterlaufen. Ein klares Zeichen gegen Hass, Gewalt und Dummheit im Stadion. Doch mit Solidaritätsaktionen allein ist es nicht getan. Was jetzt folgen muss, sind gezielte Maßnahmen der Vereine, der Liga und des DFB. Die radikalen Chaoten müssen gestoppt werden, und zwar sofort.
Stefan, wie bewertest du das, was da gestern vorgefallen ist?
Ja, ich war im Auto auf der Fahrt von Braunschweig zurück nach Düsseldorf, habe das denn im Radio mitbekommen, muss sagen, ich war wirklich erschüttert, dass das mittlerweile solche Ausmaße annimmt. Karl-Heinz Rummenigge hat vollkommen recht, das ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Und so wie die Vereine und die Verantwortlichen da reagiert haben, auch mit ihren Statements, die sie denn gegeben haben, muss ich sagen, war fantastisch. Aber jetzt muss natürlich, jetzt ist der DFB und die DFL in der Verantwortung, eben die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Mhm. Haben wir zu lange gewartet, Herr Rebert, schon?
Das kann man nicht sagen. Es eskaliert ja immer mehr. Man ist ja eigentlich die Dinge schon gewohnt. Wer Verantwortung hat im Fußball, wird ja, wenn man drei oder viermal nacheinander verliert oder wenn man die sportlichen Erwartungen nicht erfüllt, im Internet auch schon derartig attackiert. Und es begegnet einem dort so ein nächtlicher Hass, selbst in herausragender Funktion in einem Bundesliga-Verein, dass das latent immer schon so gewesen ist und mehr gewachsen ist. Und das ist heute der Kulminationspunkt, das, was wir an diesem Wochenende im Stadion erlebt haben.
Hm. Karl-Heinz Rummenigge hat auch was zu dem Thema gesagt nach dem Spiel.
Ich glaube, wir müssen jetzt alle zusammenstehen. Wir haben viel zu lange die Augen zugemacht, was in gewissen Kurven oder in vielen Kurven eigentlich in allen passiert ist. Wir haben viel zu viel gestattet und mit dem heutigen Tag muss ein Umdenken stattfinden. Ich glaube ganz einfach, man muss jetzt mit aller Intelligenz, aber auch mit aller Klarheit und mit aller Kraft, die der Fußball durchaus besitzt, dagegen vorgehen. Und ich finde es eigentlich gut, dass das Spiel auch zum Schluss so gespielt wurde, wie es gespielt wurde. Es war eigentlich eine absolute Watschen für die Fans von Bayern München.
Er hat gesagt, zu viel zugelassen. Was meint er damit?
Es gärt ja schon länger in den Stadien, auch in Europa, Rassismus, Antisemitismus. Hertha Berlin, Toganiga, der Spieler. Das sind alles so Dinge, die da eine große Rolle spielen. Und wenn man sich das anguckt, was zeitgleich in Dortmund mit Sprechchören begann und dann auch in Hoffenheim mit den Plakaten und das auch noch angekündigt hat, da frage ich mich immer, wie kommen die mit diesen Riesenspruchbändern da auch ins Stadion rein? Und dann maskieren sie sich noch, dann wollen sie nicht gesehen werden. Also ich weiß nicht, ob es 50 oder 100 sind oder 150. Man muss mit aller entschiedenen Härte dagegen vorgehen. Das ist das Entscheidende, was man jetzt machen muss. Und zwar in der Solidarität der Bundesliga, aber auch mit Übergreifen mit den ganzen europäischen großen Ligen.
Mario, deine Eindrücke, du kennst ja Dietmar Hopp auch sehr, sehr gut. Ne?
Ich hatte das 2007, glaube ich, mal erlebt. Wir hatten da war ich Co-Trainer bei Uwe Rapolder und wir hatten mit Koblenz in Hoffenheim gespielt. Und da war das auch schon, also jetzt wissen wir ja eigentlich, über welchen Zeitraum das ja schon geht. Mhm. Warum sie auf Dietmar Hopp losgehen, kann ich nach wie vor nicht verstehen. Er macht so viel für einen guten Zweck. Er gibt so viel privates Geld für Fußballvereine, für gute Zwecke. Und es tut mir richtig leid, wenn du gestern gesehen hast, wie der Dietmar Hopp da gestanden war, ist auch so ein bisschen verloren. Ich meine, das war toll, wie Kalle dann da hingegangen ist. Aber ich glaube, innerlich hat es so richtig gebrodelt in Dietmar Hopp. Und es ist ja eigentlich ich glaube, der Zündung war ja Borussia Dortmund, die es ja seit Jahren machen. Und jetzt kommen sie und sagen, jetzt müssen wir, das hätten sie vor Jahren schon mal machen müssen, energisch dagegen vorgehen. Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Die haben die letzten Jahre einfach zu viel Macht im Fußball gekriegt, weil die Vereine natürlich auch davor Angst haben. Sie unterstützen im Sinne des Fußballs ja nicht den Verein, sondern sie sind ja eigentlich gegen den Fußball, die Ultras. Und da muss man einfach ansetzen bei den Ultras und die musst du einfach aus dem Stadion rauskriegen.
Frank, was mich so erstaunt ist, das war ja scheinbar geplant, wie wir gerade gehört haben.
Es war wohl abgesprochen in gewissen Fankreisen. Die Bayern haben ja auch hinterher gesagt, sie wussten, dass da etwas kommen kann. Ich kann nur sagen, ich finde mir es gestern im Internet, ich habe dann viel bei Twitter und so gelesen, dass mir ein bisschen zu viel abgewogen worden, warum jetzt hier unterbrochen, warum nicht schon da und dort. Ich finde, man muss einfach sagen, gestern war dann mal der Tag X erreicht, wo es einfach zu viel war. Und ab jetzt muss sich natürlich der DFB und die DFL müssen sich daran messen lassen, künftig. Wenn natürlich dann wieder ein schwarzer Spieler beleidigt wird, wenn irgendwelche anderen Beleidigungen kommen, dann muss genauso gehandelt werden wie gestern. Es darf kein Milliardär beleidigt werden in einem Stadion, es darf kein Schwarzer beleidigt werden, es darf überhaupt niemand beleidigt werden.
Das, was du gerade angesprochen hast, hat Hansi Flick dann auf der Pressekonferenz bestätigt.
Ich wusste, dass eventuell was geplant ist. Man hat natürlich auch versucht, wir haben mit unseren Fernbeauftragten da dagegen zu wirken. Und ja, man hat einfach auch geguckt, ob auch Fahnen oder was weiß ich auch dementsprechend reingeschleust werden. Man hat keinen Zugriff. Ich selber weiß nicht, es kommt immer wieder vor, auch bei den ganzen Kontrollen, die man hat. Irgendwie kriegen sie es immer wieder rein und das ist einfach. Ja, immer wieder ärgerlich, ja.
Alexander, das hört sich so an, so ein bisschen nach Machtlosigkeit, ne? Oder ja, wie würdest du das bezeichnen?
Na gut, er steht natürlich noch bei dem Eindruck des Spiels. Das kann man auch verstehen. Das ist genau wie ein Spieler, der nach dem Spiel nicht lange sagen kann, woran hat es gelegen. Aber ich denke mal, vielleicht, man müsste wirklich sagen, also das ist eine Zäsur gestern gewesen. Ich denke mal, vieles war in allen Nachrichtensendungen, es ist rauf und runter gelaufen im Internet sowieso. Und der DFB ist der größte Sportfachverband der Welt. Und der muss jetzt tatsächlich seine Chance und auch seine Macht nutzen, um da nicht nur den Drei-Stufen-Plan umzusetzen, sondern mit verschiedenen Optionen. Es gibt ja verschiedene Wege. Du musst immer in der Demokratie das Gespräch mit den Fans suchen und dann mit den Fanverbänden natürlich, um irgendwie eventuell auch noch an die Ultras ranzukommen. Ein paar wirst du nicht kriegen, aber es gibt in der Gruppe immer welche, die gesprächsbereit sind.
Glaubst du, da gibt es keinen Austausch?
Doch, den gibt es, aber den muss man stärker suchen natürlich jetzt. Und plus diesen Drei-Stufen-Plan, der ja schon umgesetzt wurde, der ist ja jetzt erst transparent geworden. Also ich glaube, gestern ist viel passiert.
Ja, der ist auch noch ganz neu, habe ich gehört.
Ja.
Ne? Musst du vielleicht noch mal erklären, was das ist?
Naja, das Erste ist irgendwie erstmal eine Unterbrechung. Ne? Da wird dann darum gebeten, dass das Plakat XY oder die Rassistenbeschriftungen aufhören. Dann wird es eine Unterbrechung geben und die dritte Stufe ist dann ein Spielabbruch. Und dazu ist es ja gestern nicht gekommen. Gut, Bayern hat 6-0 geführt, aber es war ja toll, dass das war ja ein Zeichen, das war ja ein Statement, ganz klar von den Spielern abgesprochen im Kabinentrakt. Also Hut ab. Also.
Mhm. Weil man sagen muss, also dieser Drei-Stufen-Plan erschließt sich für mich nicht so ganz, ne? Warum man das erstmal bei der dritten Unterbrechung dann abbrechen soll.
Eine Warnung reicht ja mindestens. Mario hat gerade gesagt, das gab es früher auch schon. Also wenn wir dann 2007 noch mal weiter zurückgehen zu unserer Zeit, als wir noch gespielt haben, und das ist ja nun mal Fakt.
Da müssen wir weit zurückgehen übrigens, ja.
Ja, aber es ist ja Fakt, dass es früher ja diese Anfeindungen ja auch gab und diese Beleidigungen, also
wie hast du das denn
auf das Krasseste. Also wenn wir auswärts gespielt haben, du weißt es auch, in Dortmund, Schalke.
Mir hat es aber gefallen.
Ja, und das ist der Punkt. Heute stehen sie halt auf und schreien und sagen, wir müssen etwas ändern. Aber die Situation damals, früher, war ja nicht anders. Erinnert euch an Oliver Kahn, wenn wir in Dortmund gespielt haben, Schalke gespielt. Das waren auch krasse Dinge, die dort passiert sind. Und wir sind nicht aufgestanden und haben gesagt, wir gehen vom Platz und wir wollen, dass das Spiel erstmal unterbrochen wird. Wir haben einfach weitergespielt. Wir sind halt in so einer Zeit, und das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Problem, was wir haben, dass die Leute jetzt aufstehen und schreien.
Hättest du dir denn gewünscht, dass es auch schon damals Maßnahmen gab?
Ich sag dir ganz ehrlich, ich war nicht in der Verantwortung. Ich war ein Spieler und du willst das Spiel spielen mit Freude und möchtest das Spiel gewinnen, aber du machst dir über solche Sachen eben keine Gedanken. Da sind denn die Verantwortlichen in der Verantwortung eben die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das gab es damals nicht, obwohl die Szenen gab es damals auch schon.
Aber anders.
Anders, ja.
Ich glaube, Die Besonderheit, die hier ist, ist die Entwicklung der Ultras. Die Ultras sind eine Gruppierung geworden, die sich zusammensetzt aus jungen Menschen, die eine gewisse Vereinsamung erfahren in ihren Familien, am Arbeitsplatz, und die ein Gemeinschaftsgefühl nur entwickeln können im Zusammenhang mit dem Bundesliga-Trikot und mit dem samstaglichen Spieltag. Und hier bildet sich dann ein Chorgeist, der dann noch bestärkt wird, wenn man oppositionelle Themen hat. Man muss Feindbilder haben, um diesen Chorgeist zu stärken. Und an diesen Feindbildern arbeitet man sich ab. Ob das DFB, DFL ist, ob das Dietmar Hopp ist oder ob das Stefan Effenberg oder wer auch immer dazu herhalten muss. Und ich glaube, dass das das Hauptproblem ist. Und denn auch mit Stadionverbot einen Ultra zu belegen, das ist, als wenn man ihn adelt in ihrem eigenen Kreis. Damit ist die Problematik nicht vom Tisch. Sondern es ist einfach ein soziologisches Problem, um diese Jugendbewegung, diese Jugendgruppe in die richtige Richtung zu führen, nämlich dass sie den Fußball lieben. Davon sind sie weit entfernt. Sie lieben den Fußball nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, hier Lösungsansätze zu finden, sowohl für den DFB als auch für die Verantwortlichen in den Vereinen. Das Thema ist hochkompliziert und ich sehe im Augenblick mehr die Züge aufeinander zufahren im negativen Sinne, als dass Lösungsmöglichkeiten angeboten werden.
Wir hören nochmal den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge, welche Maßnahmen man vielleicht ergreifen könnte.
Ich muss klar und deutlich sagen, wir haben die ganzen Vorkommnisse filmen lassen. Wir werden mit aller Schärfe gegen die Verantwortlichen, die ja heute den FC Bayern diskreditiert haben, aufs Tiefste vorgehen. Und sie werden am Ende des Tages dafür auch zur Rechenschaft gezogen werden.
Was kann ich mir darunter vorstellen? Was glaubst du?
Ja, heute wird ja jedes Stadion überwacht mit Videos. Gut, es haben die Masken aufgehabt, aber letzte Woche in Gladbach, glaube ich, auch schon Masken aufgehabt. Aber irgendeiner ist ja irgendwann mal dabei, der denjenigen auch kennt, der das Plakat reingebracht hat, der es aufgehängt hat, der dafür verantwortlich ist, die Schmähgesänge rufen. Und das hat auch mit Denunziation nichts zu tun, sondern es geht einfach darum, dass wir unsere Gesellschaft sauber halten. Die benutzen den Fußball hier für ganz schlimme Dinge.
Die Fanverantwortlichen kennen diese Leute.
Die kennen die
Sie
Leute.
Trauen sich nur nicht, weil sie sonst ihr Amt verlieren, weil sie sonst so unter Druck geraten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass mein Fanverantwortlicher genau wusste, was kommt, wer wie was initiiert hat. Und trotzdem kann er sich nicht gerade machen, weil er in dieser Gruppe einen enormen Druck auf die handelnden Personen ausgeübt wird.
Okay.
Das muss man mal sagen.
Sag uns mal ein Beispiel.
Bei den Vereinen, in denen ich gearbeitet habe.
Also in Frankfurt zum Beispiel?
Ja. Frankfurt, in Hamburg und so weiter, waren die Fanverantwortlichen, wussten um die Dinge, die kommen, und wussten um die Dinge, die da, die Verursacher sind.
Und was für ein Druck, oder wie wurde der Druck ausgelöst?
Ja, die Kommunikation, der Fanverantwortliche hat ja nun, oder die Fanverantwortlichen haben ja viele Gruppierungen, sind ja nicht nur Ultras.
Nein, natürlich, natürlich.
Und von den Ultras aber geht der meiste Druck auf die handelnden Personen. Und man versucht dann immer noch einen gewissen Konsens herzustellen, das ist doch klar. Und so einfach ist es nicht. Und auch Bundesliga-Manager und auch Bundesliga-Vorstände sind immer doch im Dishader und überlegen sich, will ich den Krieg mit den Ultras, wie Karl-Heinz es jetzt gefordert hat? Er hätte ja vorher auch Gelegenheit gehabt, mit der Schickeria mal Flöcke einzusetzen. Das hat er auch nicht gemacht. Aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo er auch entschlossen ist und sagt, ich schmeiß sie alle raus, wenn ich deinen Worten Glauben schenken darf.
Aber das ist ja genau das.
Es ist schwierig.
Genau, worum es auch geht. Also es geht ja um diese Kollektivstrafen, ne?
Ja. Wie? Nochmal, auch heute in der Bild am Sonntag, ist doch heute über den Bildern, sind doch diese Köpfe hundertfach zu sehen. Und kommt mir nicht mit 20, 30 Personen. Es sind mehr. Es ist eine Illusion. Und in Dortmund rufen, wenn man so will, Tausende, Dietmar Hopp und so weiter. Das heißt, man muss virulent diese Kerngruppe erfassen und muss mit ihnen Regelungen treffen. Wenn es nicht zu machen ist, müssen sie raus. Wenn sie sich an die Regelungen halten, sollte man ihnen eine Bewährungschance geben. Aber so geht es nicht weiter. Und wir, die handelnden Personen, hat Karl-Heinz ja auch gesagt, müssen einfach mehr Mut haben. Ich mach mir selber doch auch den Vorwurf. Ich hätte sie in Frankfurt oder wie auch immer, wenn Geldstrafen gekommen sind, Platzsperren kommen, hätte ich ja auch sagen können, diese Gruppierung bekommt keine Jahreskarten mehr. Aber man hat sich dann doch immer wieder dazu entschlossen, weil ja auch Choreografien und auch tolle Dinge von diesen Jungs kommen, immer wieder entschlossen, sich auf die Kommunikation zurückzuziehen. Aber wir sehen, es macht am Ende keinen Sinn. Jetzt habe ich ja genug gesagt.
Ja, alles gut. Du hast es ja miterlebt, deswegen. Das ist ja wunderbar.
Es geht ja auch immer um und gegen den DFB. Fritz Keller hat auch Folgendes dazu gestern gesagt. Wir sind am Tiefpunkt angekommen. Wir haben Hassbilder und Neid in unserer Gesellschaft und jetzt auch im Fußball. Wir müssen jetzt alle an einem Strang ziehen. Jetzt muss durchgegriffen werden. So geht es nicht mehr weiter. Ja, Mario, sage ich immer, ja. So, aber konkret fehlt mir da noch was, ne?
Ja, es ist natürlich
ist es sehr, sehr so schwer.
Ich meine, du kannst, es geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Das, was gestern passiert ist, ist ja schon über einen langen, längeren Zeitraum, geht es ja schon. Es ist ja nicht so, dass die erst gestern damit angefangen haben, gegen Dietmar Hopp zu schießen. Man hat irgendwann mal auch RB Leipzig als Feindbild gehabt. Wenn die irgendwo hinkommen, werden sie auch beschimpft. Die große Frage, wir reden ja die ganze Zeit oder seit Jahren schon mit unserer Pyrotechnik. Wie kommen die ins Stadion? So, ich glaube, du musst einfach diese Kontrollen, die Leute, wenn du heute an den Flughafen kommst, stehst du auch in einer Schlange, weil du kontrolliert wirst. Du musst einfach bezahlte Leute vorne hinstellen, die in den Fanblock wollen und die müssen sich die Zeit nehmen, jeden Einzelnen, und du musst halt einem vielleicht auch mal zwischen die Beine greifen. Das musst du einfach tun, weil da werden die Dinge auch reingeschleust. Das weiß ich von der Pyrotechnik, wie die Leute die reinbringen. Meistens waren es dann noch die Frauen.
Sag mal, ja.
Bringen es die Frauen dann mit rein.
Ihr könnt uns vorstellen.
Weil es bei denen besser ist. Die können es besser verstecken. Aber auch das werden wir nicht in den Griff kriegen. Irgendwann gab es eine Diskussion, man soll die Pyrotechnik freigeben. Dann hat man es mal versucht, kontrolliert zu machen. Jetzt hat man es wieder gesagt, es geht nicht mehr. Und jedes Wochenende hast du Pyrotechnik. Und ich glaube, wir dürfen denen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das, was sie, wir reden ja seit gestern Nachmittag, ist ja ununterbrochen, dass wir darüber diskutieren und darüber reden. Die Aufmerksamkeit, die haben sie gekriegt. So, wir werden es, den da. Schade, dass man jetzt nicht mehr sieht. Der macht dann irgendwann mal, ich glaube, zu Hansi.
Wie meinst du denn? Ja.
Da war irgendein so ein, weiß ich nicht, in Bayern. Ja, da kommt der. Stopp. Ah, nee, vor.
Ja, warte, läuft jetzt.
Den musst du dir schnappen, der weiß alles. Das ist einer, warte. Ja, Hansi, noch ein Stückchen, Hansi. Ja. Ach du, der da, stopp. Den da, der macht so ein Zeichen. Jetzt passiert nichts mehr. Das siehst du an seiner Handbewegung. Jetzt ist Ruhe. Den musst du dir schnappen. Schau, der hat vorne, den musst du da rauspicken und den musst du mit in die Verantwortung nehmen. Weil der ist einer mit der Rätselsführer. Vermutlich, ich behaupte sogar, weil der wusste alles.
Aber und wenn so ich jetzt Karl-Heinz Rummenigge richtig verstanden habe, wird das genau passieren.
Ja, muss
da
er.
Da gehe ich 100%. Den musst du dir schnappen. Und die Bayern mit all ihrer Macht sollten das auch tun.
Ja, klar, müssen
sie. Und diese Leute notfalls auch mit Gerichtsprozessen überziehen, ja. Hausverboten überziehen, weil dort in den Stadien haben die Vereine immer noch ihr Hausrecht. Und das würde ich als an Dietmar Hopps Stelle genauso machen. Wir haben ja das gesehen jetzt, die Dortmunder haben 3 Spielzeiten, dürfen sie nicht ins Stadion. Damit ist das ganze Thema ja ausgelöst worden, wie wir heute wissen. Dadurch haben sich die anderen Ultras wie Bayern oder auch wie Köln, solidarisch gezeigt, die haben sich solidarisiert. Aber das geht ja nicht, weil wir haben hier eine freie Gesellschaft. Natürlich kann jeder sagen, was er will, aber nicht Beleidigungen und Schmähgesänge und Plakate. Und das Fadenkreuz letzte Woche in Gladbach, ich fand, das war das fast schon zum Überlaufen gebracht. Da hätte man schon zuschlagen sollen.
Vielleicht ist eine Lösung. Natürlich gibt es viele Kameras im Stadion und auch drumherum, das wissen wir alle. Aber vielleicht muss jetzt gezielt eben Kameras eingesetzt werden, genau vor den Fanblocks. Und nicht nur eine Kamera, sondern 2 oder 3 vor jedem Fanblock, die genau alles filmen. Und sobald irgendetwas nach oben gehoben wird oder ein Plakat gehängt wird, sofort, dass Leute einmarschieren, Polizei oder selber das Security-Team von der Heimmannschaft, die dann sofort da reinmarschieren und die Leute rausholen.
Vor allem, man sieht ja, wenn sie dann irgendwann mal die Maske aufsetzen, ne, das sind ja die Besten, ne, das sind ja dann die ganz Starken, die dann sich dann noch vermummen, dass sie ja nicht gesehen werden. Sobald das losgeht Und das, was Stefan sagt, ist genau das Richtige. Du musst die Kameras gezielt in diesem Block, du weißt, wo die Ultras, die stehen ja meistens ganz unten, ganz vorne, die haben ja ihre Plätze, da musst du gezielt drauf. Und wenn die, sobald die ihre Masken hochziehen, hast du ja vorher schon drauf. Weil das ist ja genauso, wenn du im Internet nicht deinen Namen preisgeben musst und kannst die anderen Leute beschimpfen.
Anonym, ja.
So ist es ja da. Wichtel sind das ja. Verstehst du, die sind groß, wenn sie in einer Gruppe sind, so wie es Herreberg gesagt hat. Aber wenn sie ganz alleine auf der Straße sind, dann springen sie in Gulli rein, die Eierköpfe.
So, wir machen gleich weiter. Dann kommt das Thema Kollektivstrafen. Können wir auch noch mal vertiefen. Natürlich war das auch in anderen Stadien gestern das große Thema. Christian Streich hat eine ganz klare Meinung.
Diese Hetze gegen Menschen, die passieren, sind so nicht hinnehmbar. Ich kann Ihnen keine Lösung sagen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, der Fußball, die Menschen lieben Fußball in diesem Land und der Fußball hat eine wichtige Funktion. Und ich bin zu 100% stehe ich dahinter, dass wenn es so weitergeht, dass einfach ein Spiel beendet wird und man geht nach Hause.
Ja, das besprechen wir gleich. Wie geht's weiter? Wird es in Zukunft viele Spiele geben, die einfach nicht zu Ende gespielt werden? Oder gibt es noch andere Lösungsansätze? Das alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Live aus dem Hotel am Münchner Flughafen, der Check24 Doppelpass. Wir sind immer noch beschäftigt mit den Vorfällen gestern in Hoffenheim, was davor auch alles passiert ist. Ruth, übernimm mal bitte.
Wir könnten eine Sondersendung machen zu dem, was im Netz los ist. Tatsächlich. Ich würde euch gerne zwei Gedankenanstöße mitgeben. Mhm. Einmal von Philipp Köster von den 11 Freunden. Das ist ein heiß diskutierter Tweet von ihm. Fakt ist, Beleidigungen und Schmähungen sind seit Jahrzehnten Alltag im Profifußball. Nicht nur gegen Gruppen, sondern auch gegen Einzelne in jedem Stadion. Wenn das in Zukunft jedes Mal zu Spielabbrüchen führt, wird es keinen geregelten Spielbetrieb mehr geben. Das hat er also mit eingebracht in die Diskussion. Gerne dann für euch. Stefan Effenberg hat ja schon in die gleiche Richtung argumentiert. Allerdings muss man jetzt zu gestern auch wissen, das war eine groß angelegte Aktion der Fans. Das ging auch schon in der zweiten Liga los. Wir haben die Chronologie auch nochmal auf sport1.de für Sie. Also zweite Liga in Darmstadt gab es schon Plakate gegen Hopp. Dann haben wir gesehen in Dortmund Spielunterbrechung, Hoffenheim gegen Bayern. Das haben wir hier schon ausführlich gehabt. Und beim ersten FC Köln dann am Abend. Also das alles hier nochmal zu sehen. Und wichtig finde ich auch, die Fans haben sich geäußert online. Das ist ein langer Text, den kann ich jetzt hier nur zusammenfassen. Haben also tatsächlich einmal erklärt, um was es ihnen geht. Und es fällt dabei auf, dass sie ja zum einen Dietmar Hopp als Feindbild ausgemacht haben. Das ist ja schon über viele Jahre gewachsen. Allerdings machen sie auch klar, eigentlich geht es ihnen um eine Kritik am DFB. Denn eigentlich sind sie gegen Kollektivstrafen, die jetzt nochmal erneut gegen die BVB-Fans in Hoffenheim verhängt wurden. Und sie haben sozusagen Dietmar Hopp ein bisschen als Symbol dafür gewählt, um da eine Aufmerksamkeit zu bekommen.
Mhm. Mario Fadenkreuz.
Ja, wir müssen ja, also wenn wir jetzt davon reden, sie haben Dietmar Hopp ausgewählt, muss ja, siehst ja, wie dumm die Leute sind, sind ja dumme Menschen, aber wir haben sie gerade, wenn es jemand hinkriegt, dann geht es nur über den FC Bayern. Und da muss man wirklich jetzt auch Kalle, ich meine, das hat man ja gesehen, er war ja total angefressen, und ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge mit aller Macht jetzt versuchen wird, dieses Problem zu lösen. Und es geht, und da braucht man nicht drüber zu diskutieren, es geht nur über den FC Bayern. Der FC Bayern hat diese Macht, das durchzuziehen, und alle anderen Vereine müssen nachziehen. Und ich wünsche mir, wie gesagt, so wie Kalle gestern schockiert war, wird er jetzt, ich glaube, heute ist sogar schon eine Aufsichtsratssitzung. Deswegen,
nee, morgen ist sie. Ich habe mit Uli Hoeneß gestern Abend noch gesprochen, der sagt, da besprechen Sie das ganze Thema noch mal intensiv.
Und noch mal, es geht.
Wollen dann vorangehen, ja.
Die müssen, der FC Bayern ist der Vorreiter für viele, für vieles im deutschen Fußball. Und auch da muss der FC Bayern der große Vorreiter sein.
Und der, dann, DFB ich, nicht? Der DFB nicht?
Ach, was ist mit denen? Also, nicht böse sein, aber...
Ja, aber der DFB ist doch nur insofern gefragt, was soll der Fritz Keller denn machen? Der war gestern Abend im aktuellen Sportstudio und hat sich auch klar positioniert, so wie man das von einem DFB-Präsidenten erwarten kann. Aber es geht in der Tat um die Frage der Kollektivstrafe. Ich glaube, dass ich bin auch kein Freund der Kollektivstrafe, weil einfach zu viele betroffen werden. Aber da man ja das Klientel kennt, und wenn der FC Bayern vorangeht, dann müssen sie einfach die Jahreskarten, die sie ja im Paket an die jeweiligen Fanclubs geben, dann müssen sie einfach mal den Mut haben, diese Jahreskarten nicht zu verteilen, sondern nur an die zu verteilen, von denen sie wissen, dass sie auf Gewalt und auf fürchterliche Bilder Dietmar Hopp im Fadenkreuz angesichts der Dinge von Hanau, die geschehen sind. Ja, was ist denn das? Das gehört staatsanwaltschaftlich verfolgt. Das ist nicht mehr... Wer solche Plakate entwickelt, der muss staatsanwaltschaftlich verfolgt werden, der muss entsprechend bestraft werden und herangezogen werden. Nicht nur mit Stadionverbot, sondern mit den gesetzlichen Vorgaben, die wir in Deutschland haben und an die wir uns zu halten haben. Aber das ist ja noch ein viel schlimmeres Kriterium. Das war für mich der Höhepunkt, dieses Bild mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz. Aber schon da hätte die Staatsanwaltschaft...
Was mir wirklich Sorgen macht, ist das, was du vorhin gesagt hast. Du warst ja selber in der Verantwortung. Ja? Frankfurt, Hamburg, ihr kennt die Problematik. Aber ihr habt nichts gemacht. Ja. Das macht mir am meisten Angst. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Den Vorwurf muss ich mir auch gefallen lassen.
Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich auf den FC Bayern, dass sich was ändert. Aber ich glaube, das ist das allergrößte Fragezeichen, was es im deutschen Fußball gibt, ob das wirklich passiert. Weil du hast ja selber keine Lösung gehabt, beziehungsweise Antworten mit der Problematik, mit dem Umgang.
Ja,
das stimmt. Er hat es mit Kommunikation versucht, das hat er gesagt.
Aber Kommunikation, den kannst du das ja schon mal streichen. Ist
gescheitert dann.
Ja. Die Bayern haben das ja auch mit Kommunikation versucht. Die Dortmunder versuchen das seit Jahren. Es gibt in jedem Verein eine unglaublich große Ultraszene. Heribert hat es wunderbar gesagt, diese Leute sind alle bekannt. Die kennen die alle. Alle Fanbeauftragten kennen die. Und ich glaube aber, jetzt ist eine Linie überschritten worden. Die wird jetzt ganz strafrechtlich, gehe ich davon aus, auch verfolgt werden. Weil da sind Dinge passiert, die sind mehr als unter die Gürtellinie gegangen. Und da gibt es jetzt richtig was. Und die FC Bayern, wie Mario gesagt hat, wird der Vorreiter sein. Sie sind auch in der Verantwortung, weil das können sie nicht mitmachen. Und wir haben den tollen Fußball, wie ja, der Streich gesagt hat von Freiburg, den wollen die Leute uns kaputt machen. Und das wollen wir nicht. Und da müssen wir Gas geben.
So ist
es. Haben wir vielleicht auch zu lange gehofft und gewartet, dass es so einen Selbstreinigungsprozess gibt da?
Den Eindruck habe ich schon, ja. Es gab ja genügend Vorfälle schon in den letzten Wochen und Monaten, wo dann nichts passiert ist. Ne? Wir hatten den Vorfall gegen den Hertha-Spieler im DFB-Pokal, was ja auch ein Zeichen gewesen wäre, da schon mal einfach diesen Spieler zu unterstützen und vielleicht die Partie zu unterbrechen. Wobei ich auch schon glaube, dass gestern dieser Tag, der wird schon was ändern, weil gestern ist eben was passiert. Gestern haben die Spieler ein Zeichen gesetzt. Und es kann ja jetzt nicht so weitergehen. Es kann ja nicht nächsten Samstag wieder ein Plakat kommen und es passiert nichts. Es wird weitergespielt. Das kann ja dann nicht mehr sein. Also es muss jetzt was passieren. Und ich sehe es ähnlich, es muss mit aller Härte gegen diese Ultras vorgegangen werden, die in vielen Vereinen auch zu viel Macht haben. Ich kenne das nur ein Beispiel, weil ich lange über den 1. FC Nürnberg berichte. Da gibt es Aufsichtsräte, die werden nur gewählt in den Aufsichtsrat, wenn sie die Ultras hinter sich haben. Wir sind Vereinsmitglieder, da gibt es eine Mitgliederversammlung einmal im Jahr. Da kommen 600-700 Leute, 200-300 davon sind Ultras. Ja, wenn du die nicht auf deiner Seite hast, dann kommst du nicht in dieses Gremium. Und solche Dinge, die müssen aufhören. Die dürfen nicht diese Macht haben.
Thomas, zu diesem Thema wollte ich ja auch, das haben wir ja auch mal, irgendwann mal ist es ja verschwunden. Ne? Es gab ja, ich glaube, vor fast einem Jahr mit Clemens Tönnies, ne? Haben ja die Schalke-Fans doch Clemens Tönnies, ich glaube, in Kräuter Fürth war das, die rote Karte gezeigt. Ne? War, glaube ich, ein irgendwie DFB-Pokalspiel. Und die gleichen Fans haben dann einen Spieler von Hertha BSC, haben die dann beleidigt. Ja, das hat man ja auch wieder vergessen, dass Clemens Tönnies haben die an die Wand gestellt, haben ihm die rote Karte gezeigt. Und jetzt ein Jahr oder ein Dreivierteljahr später gehen sie hin und machen, ich glaube, Affenlaut oder irgendwas haben sie gemacht im Stadion. Das sind ja genauso Heuchler, ne? Vor einem Dreivierteljahr Clemens Tönnies, er muss raus, er muss weg, rote Karte gezeigt. Und ein Dreivierteljahr später gehen sie hin und beleidigen einen Spieler. Was sind das für Menschen? Ja, das hat man ja mal irgendwann unter den Tisch gekehrt. Clemens Tönnies war dann auch ausgesucht. So, ja. Und es geht mit denen genauso weiter. Es sind immer die gleichen Leute. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, es geht jetzt über den FC Bayern, wie so viele Dinge. Kalle muss jetzt mit aller Macht auch gegen die Schickeria wahrscheinlich durchgreifen. Und wie gesagt, ich würde mir den den einen, der denn diesem Ultra, den würde ich mal schnappen. Und würde mal fragen, was der mit mir hat.
Ja, also wir beobachten ja eine Verrohung der Gesellschaft generell auch im öffentlichen Raum. Und es geht ja um das Miteinander. So. Und das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Und der Fußball muss die auch übernehmen. Der muss da auch politisch handeln. Aber was vielleicht der Tag gestern auch bedeutet hat und was man ja auch hier als Reaktion im Publikum merkt, der normale, gute Fußballfan, sage ich mal, den Großteil ausmacht, der regt sich mittlerweile auf. Also wir reden gar nicht von Vereinen, von DFB, die müssen sowieso alles machen, damit nicht Hass und Hetze in den Stadien stattfinden. Aber der ganz normale, positive Fußballfan, der regt sich halt mittlerweile auf.
Ich glaube, in Münster war das jetzt mal schon.
Da zum Beispiel, da wird dann auf den Finger gezeigt und Nazi-Rausruf, das ganze Stadion, dann kriegt man Gänsehaut. Das ist doch das Richtige. Das heißt, wir alle müssen aufstehen, also nicht nur die Institutionen. Und da geht es darum, nicht um die Institutionen, sondern da geht es tatsächlich um Zivilcourage auch, ne, was wir ja auch sagten, sondern da geht es einfach um Zivilcourage, was ich weiß nicht, ob Herr Keller das gesagt hat oder Herr Streich, ich meine, wir sind uns ja auch ein Stück weit alle einig. Da geht es um Zivilcourage, aufstehen und sagen, hey, Alter, so nicht. Also das ist...
So, wenn man einen einzigen Spot, dann geht sofort weiter. Wir müssen noch reden, was da gestern eigentlich passieren hätte können oder vielleicht... Bei einem anderen Spielstand, was hätte dann vonstatten gegangen? Also gleich bei uns. So, geht gleich wieder rüber zu Ruth, bitte.
Ja, also wir haben ja die Frage gestellt, welche Maßnahmen können ergriffen werden. Da kommt auch vieles an Input, wo man nachdenken kann, ob das nicht Möglichkeiten sind, zum Beispiel hier von Herbert, personalisierte Karten, Kameras in den Stadien, um dann eben ja alle, die das so anzetteln, auch wirklich aus dem Stadion zu verweisen. Was mir noch wichtig ist an dieser Stelle, ist wirklich zu sagen, was ja in dieser Diskussion immer mitschwingt, ist die Relation des Ganzen. Hier wird immer wieder gesagt, es muss also bei jeglicher Art von Diskriminierung genauso reagiert werden, wie bei Hopp. Und da geht es dann eben nicht nur um Beleidigungen, sondern auch gerade bei Rassismus muss sofort reagiert werden. Das Regelwerk also am besten nochmal überarbeiten und nicht nur symbolische Gedenkminuten oder etwas in der Art, sondern eben auch in diesen Fällen klare Zeichen setzen. Das ist der Ansatz vieler im Netz.
Ich habe es gerade mal angerissen. Was wäre denn passiert gestern, wenn es 1:1 gestanden hätte?
Zum Glück stand 6:0, sage ich es mal so.
Ja, ja.
So kamen sie nicht eben in diese Bredouille zu sagen, was machen wir jetzt? Also sprich Spielstand, 13 Minuten vor Schluss, 1:1. Für die Bayern geht es um die Meisterschaft, für Hoffenheim um die europäischen Plätze. Hätten sie sich dann den Ball zugespielt? Oder was Christian Streich sagt, wenn das nochmal passiert, gehen wir vom Platz und kommen nicht mehr wieder. Ja. Was wird jetzt passieren? Also wenn deine Mannschaft theoretisch 1:0 zurückliegt, wird genau das passieren in der Hoffnung, dass das Spiel... Also das ist so ein schmaler Grat. Und ich glaube,
das ist gefährlich auch ein bisschen.
Ja, ja. Und da Antworten zu finden, ich glaube, das wird das Schwierigste sein für den FC Bayern, für den DFB und für die DFL.
Ich finde, jede Art des Spielabbruchs, davor kann ich nur warnen. Auch zu sagen, was ja menschlich nachvollziehbar ist, der emotionale Streich sagt, dann gehen wir runter. Das ist keine Lösung, denn dann kommt es dazu, ja, dass irgendwo ein Plakat hochgehalten wird, dann geht die eine Mannschaft runter, dann steht das DFB-Sportgericht vor Fragen, dann haben wir Spielabbrüche. Nein, nein, ich glaube nicht, dass jegliche Art des Spielabbruchs wird, wenn man zu Ende denkt, keine Lösung sein.
Aber guck mal, Max Eberl hat auch was gesagt am Freitag. Ja.
Schauen wir mal. Wir waren die alle unter dem Eindruck des Geschehenen.
Guck mal hier. In Absprache mit dem Trainer und dem Kapitän haben wir uns dazu entschieden, dass, wenn in Zukunft noch einmal etwas Vergleichbares passiert, die Mannschaft den Platz geschlossen verlassen.
Ja, okay, da steht ja jetzt nicht, kommen Sie wieder zurück. Also Sie verlassen erstmal den Platz.
Ach so, gestern haben Sie auch den Platz verlassen, was ja grundsätzlich richtig ist. Ich finde, das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Was dann passiert, was ist da in dem Moment passiert? Und das kann man nicht pauschalisieren, wir verlassen jetzt einfach den Platz, sondern es kommt darauf an, was ist da gerade in dem Stadion heute passiert. Und da muss man entscheiden, da sind ja auch ein Schiedsrichter dafür da mit seinen Assistenten, die dann auch dafür geschult werden müssen, in Zukunft auch ein Auge darauf zu richten. Es gibt ja einen Videoassistenten, all diese ganzen Geschichten sollten damit einbezogen werden.
Aber es wird ja immer dasselbe sein, also einmal die Plakate und die Schmährufe. Es wird ja immer sich darum gehen.
Klar.
Es wird ja nichts Neues, hoffe ich mal, kommen.
Aber stellen wir uns das doch konkret vor. Hoffenheim führt auswärts 1:0. Dann schreit die gegnerische Kurve, scheiß Dietmar Hopp. Ja, und dann sollen die dann sie gehen oder sie beleidigen ihn noch ärger. Mit anderen Worten oder wie auch immer. Und wenn dann die Hoffenheimer könnten den Platz verlassen. Also wir kommen dann in eine gefährliche Entwicklung. Es darf keinen Spielabbruch geben. Wir müssen eine andere Lösung finden, weil es sonst einfach zu kompliziert wird. Sonst können einzelne Chaoten für einen Spielabbruch sorgen und dann macht das Schule. Das ist keine Lösung.
Und wie soll das danach auch funktionieren? Wie kriegst du das Spiel wieder in die Reihe? Also das ist so schwierig, da Lösungen zu finden, das ist unglaublich.
Vor allem darf es auch nicht die Entscheidung der Spieler sein. Ne? Wie du gesagt hast, das war gestern natürlich ein Paradeergebnis und es war super vorbildlich, wie sie es gemacht haben. Aber so wie das ein enges Spiel ist, werden die in einen Gewissenskonflikt gestürzt. Was machen wir jetzt? Ne? Einerseits geht es hier für den Verein um die Meisterschaft. Andererseits müssen wir vielleicht menschlich handeln und moralisch. Das muss immer eine übergeordnete Instanz, wenn dann, entscheiden. Sei es der Schiedsrichter, sei es dann der Kalle Rummenigge in dem Fall, der dann gesagt hätte, so, Schluss, wir hören auf. Aber der Spieler, der kann eigentlich diese Entscheidung nicht treffen dürfen.
Ist aber auch schwierig für die Spieler, wie du es gerade sagst. Ne? Was willst du denn machen?
Also ja, aber ein Schiedsrichter ist ja auch da, Herbert. Ja. Der Schiedsrichter hat die Obergewalt über das ganze Spiel während eines Bundesligaspiels, der ja auch gesagt hat, wir gehen jetzt erstmal in die Kabine. Es gibt diesen Drei-Stufen-Plan, den sie auch ganz gut eingehalten haben. Aber es ist auch richtig, dass sie gestern weitergespielt haben, 13 Minuten sich die Kugel hin und her schieben, damit die auch mal merken, Freunde, ihr könnt hier nicht mit uns alles machen. Und das ist gut.
Ist aber auch nicht zu Ende gedacht, ne? Weil künftig können die dann ja im Prinzip sagen, naja, zweimal haben wir gut, können wir zweimal das Plakat zeigen, ja, und dann ist Schluss.
Und beim ersten Mal haben sie auch nicht aufgehört, sie haben ja weitergemacht, weil sie, also bis es gerade so an der Grenze
war. Darum müssen diese Leute, die das gemacht haben und auch in Zukunft machen, gnadenlos bestraft werden und aus dem Stadion entfernt werden.
Wenn wir es hinkriegen. Ja. Jetzt sagt der eine oder andere, aber ja, jetzt nehmen wir alle so Dietmar Hopp in Schutz. Ist das übertrieben von uns?
Dass wir Dietmar Hopp in Schutz nehmen?
Hm? Nein. Timo Werner zum Beispiel, ne? Der wird ja genauso beschimpft. Oder wurde
ja, ich glaube, die Beschimpfung der Spieler, ich meine, wenn die gegnerischen Fans die gegnerischen Spieler beschimpfen, da muss ein Spieler mit umgehen können. Das ist ja nicht dramatisch. Aber Heribert hat es ja gesagt, wenn ein Mann wie Dietmar Hopp in einem Fadenkreuz, in einem Plakat, am Fadenkreuz, das geht ja nicht. Das sind ja Dinge, wo ich sage, der muss Gefängnis kriegen. Du musst gucken, dass du rauskriegst, wer das war. Der musst du ins Gefängnis einsperren. Andere Strafe kennt der Mann nicht. Das ist ein Aufruf, einen Mann abzuschießen. So. Und das in der heutigen Zeit, das geht überhaupt nicht. Alles andere, Thomas, wir können die Plattform, die sie wollten, die haben sie jetzt wieder gekriegt. Wir diskutieren seit gefühlt 18 Stunden über dieses bescheuerte Thema. Was sie erreichen wollten, haben sie erreicht. Ich glaube, dass es letztendlich am Schluss nur auch damit nach Hause geht. Du musst noch verstärkter Kontrollen machen vor den Gästenblöcken oder vor dem Fanblock. Und du musst vielleicht auch am Schluss Security dahinstellen, vielleicht mit in den Fanblock mit reinstellen, die dann Bilder machen. Ja, du hast ja heute die Möglichkeit mit Handys und du musst die Leute aufnehmen. Du musst halt, wie gesagt, weiß nicht, 30 Leute irgendwo verteilt in so einen Fanblock reinstellen.
Der FC Bayern braucht nur Hermann Gerland mitten in den Block zu stellen. Da braucht er keine 30, sondern da wird Hermann Gerland dafür sorgen, dass kein Plakat dort entwickelt wird. Da
brauchst du eine erste Lösung, Vorschläge hier von Mario und Herrn Bruchhagen. Unsere Kollegen von Sport1.de haben übrigens mit Dietmar Hopp sprechen können. Also wie er das Ganze einschätzt, können Sie gleich sehen. Das besprechen wir dann. Und gestern Abend in Köln, Sie haben es vielleicht gesehen, Schalke verliert 0:3. Tragischer Held am Schluss dann wieder Alexander Nübel beim dritten Gegentor. Sah nicht besonders glücklich aus und nach dem Spiel erst recht nicht. Sie können nochmal 100.000 Euro gewinnen. Wir sind gleich wieder da. Wir sind zurück beim Check24, Doppelpass, und ich übergebe zu Ruth.
Genau, denn die Kollegen aus der Sport1-Redaktion haben Dietmar Hopp erreicht am Schreibtisch. Und da hat er eben noch mal über die Vorfälle von gestern gesprochen, sagt er selbst, es ist eine neue Dimension erreicht worden. Und sagt natürlich, dass es eine Hilfe war, all die Solidarität, die er gespürt hat. Auf die Frage hin, ob er dennoch trotzdem ins Stadion gehen will, sagt er natürlich, klar, dann sollen eben die Leute wegbleiben, die das verursacht haben. Also der Artikel online bei uns auf sport1.de. Und jetzt wollen wir aber hören, was Sie sagen am Dopafon, liebe Zuschauer.
Die persönlichen Schmähungen gegen Dietmar Hopp sind nicht hinnehmbar und aufs Schärfste zu verurteilen. Ich bin der Meinung, dass die Gesellschaft daran schuld ist, dass sowas passiert. Denn in den Schulen, in den Kitas, in Sportvereinen, in Arbeitsplätzen und draußen auf der Straße, überall gibt es Gewalt gegeneinander. Mobbing ist ganz groß überall und keiner unternimmt etwas aus Angst, selbst der Nächste zu sein.
Ich frage mich, wo die ganzen Menschen waren, wo man den Oliver Kahn so verunglimpft hat und diskriminiert hat. Da hätte man den Anfängen wehren können.
Ja, das Problem ist, glaube ich, dass in Deutschland einfach die Strafen für solche Sachen viel zu niedrig sind. Weil hier kann ja mittlerweile jeder machen, was er will.
Diese Chaoten gehören aus dem Stadion heraus. Ich war selber gestern dabei. So geht es nicht.
So geht es nicht. Das findet auch Markus Gisdol, Cheftrainer beim 1. FC Köln. Er kennt Dietmar Hopp ja noch aus seinen Hoffenheimer Zeiten und er hat folgende Meinung dazu.
Er ist ein sehr feinfühliger Mensch und ich weiß, dass er nur einen kleinen Teil seines Vermögens in den Fußball investiert hat, aber einen ganz großen Teil von seinem Vermögen in soziale Einrichtungen, in Schulen, Kindergärten, vor allen Dingen in Medizin, Krebsforschung. Das sollte man alles nicht vergessen, dass so jemand sehr, sehr viel gute Dinge tut, die allen zugutekommen und da vielleicht der eine oder andere profitiert, der jetzt vielleicht nicht damit rechnet, dass er davon irgendwann mal profitiert.
Herbert, wie groß ist denn deine Hoffnung, dass wir das in den Griff bekommen? Oder?
Ja, ich mache mir natürlich, ich kann das schon einschätzen, ich kenne das auch, ich habe es nun auch in der 30-jährigen Entwicklung miterlebt und was Mario eben gesagt hat. Der FC Bayern ist durch Kalle und durch Uli so stark, dass die ein Zeichen setzen können. Und wenn der FC Bayern dieses Zeichen setzt, dann traut sich auch der eine oder andere umstrittene Vorstand, der eine oder andere umstrittene Manager, der möglicherweise auch auf das Wohl der Ultras schielt, auch dazu, hier klare Maßnahmen vorzunehmen. Und dann werden eben nur noch die Jahreskarten an die vergeben, die echte Fans sind, die den Fußball lieben. Die können auch ruhig kritisch sein, die können auch rufen, Effenberg, du Pflaume, ja, wenn er eine Ecke schießt.
Warum nennst du mich den Mario?
Ja,
warum?
Mario, ja.
Basler, du Pflaume,
gut. Hallo.
Ja. Na, zu Mario haben Sie andere Sachen gesagt.
Also wir wollen ja in den Stadien keine Klosterschüler, ja.
Gott sei Dank.
Da wollen wir nicht. Aber nochmal, wir kennen das Klientel, das gewalttätig ist. Wir kennen das Klientel, das nur hetzen will und das nur provozieren will. Und da müssen einfach die Vereine sagen, wir wollen nur Leute im Stadion haben, die Fußball lieben. Und dann ist das sicherlich eine Lösung. Und dazu gehört Zivilcourage. Und ich hoffe, dass die Entwicklung mit dem gestrigen Tag beginnt.
Bevor wir jetzt mal wirklich aufs Sportliche zurückkommen. Mario, was war das Schlimmste?
Was war das Schlimmste?
Sie nicht verglichen haben sozusagen?
Ja, Mario, du Pflaume.
Pflaume geht ja
das
noch,
war, da habe ich mich ja gar nicht drüber aufgeregt. Also ich habe mich sowieso nicht, ich fand es, also hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich fand es immer geil, wenn sie mich beschimpft haben. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du in den Stadion kommst oder zum Fußballspiel kommst und die beschimpfen und pfeifen dich aus, egal was du machst, Freistoß, Eckball oder ein Torschuss, dann weißt du, der gegnerische Fan hat Angst vor dir. Und mich haben sie nur beschimpft, also wusste ich, dass sie alle Angst haben.
Okay. Aber Schöner, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Hat dich das auch eher angespornt oder hat das jetzt erst recht? Oder?
Du hast ja vorhin was angesprochen mit dem Timo Werner, ja, der genau mit denselben Worten beschimpft wird und wurde wie ein Hopp. Da kann man keine Unterschiede machen, weil das ist dasselbe.
Ja, es ist dasselbe.
Deswegen, also... Mario hat ja gesagt, die Spieler müssen da durch. Ja, so einfach ist es auch nicht. Ne? Also der eine nimmt es halt, so wie du.
Und, ich fand's geil.
Genau. Ich fand's jetzt auch nicht so schlecht.
War ja auch nicht so viel bei dir, ne?
Nee, bei mir nicht.
Also bei dir war nicht.
Nein.
Bei dir auch nicht, Thomas.
Aber es gibt natürlich hochsensible, in der Regel Spieler, die eben das nicht so aufnehmen. Wir kommen ja gleich auf einen Spieler, Nübel, wo wir auch noch drüber diskutieren werden. Aber es gibt halt immer die und die Spielertypen. Ja? Die einen können eben damit umgehen, gehen knallhart damit um, Oliver Kahn auch. Und es gibt halt viele, die das nicht können.
Aber es ist einfach nicht okay. Da sind wir
und deswegen muss es gleich sein. Also, da kannst du jetzt keine Unterschiede machen.
Okay, dann gehen wir mal ins Spiel rein gestern. Micha fing ganz früh an.
Ja, fing ganz früh an eigentlich mit einer...
Alle haben gedacht, ohne Lewandowski, oh Gott, ne? Du nicht.
Ja, kurzfristig kannst du den vielleicht schon mal ersetzen, aber so längere Zeit nicht. Meine super Flanke von Müller auf Gnabry, er kriegt den Ball gar nicht aufs Tor, der haut ihn sich selber rein.
Aber naja, super Flanke war es jetzt nicht, ne?
Mit dem rechten Fuß von der Seite, hast du nie gemacht.
Guck. Ja, aber die, Guck nur, der Ball wäre ja nicht reingegangen.
Hier, nee. Ne, aber guck mal, mit dem rechten Fuß von der
Aber eine gute Flanke war es trotzdem nicht.
War ein bisschen weit, ja.
Warum war es keine gute Flanke?
Ja, guck doch mal, was der machen muss.
Überragend.
Also, wenn Gnabry nicht so gelenkig gewesen wäre, wäre der Ball ja ins Aus gegangen. Also,
das war nach 2 Minuten, dabei, oder?
Das kommt ja noch dazu. Nach 2 Minuten, da kannst du auch mal einen kleinen Faserriss holen. Oder eine Schambeinentzündung.
Was für eine Entzündung? Es soll heute Spieler geben, die sich im Gegensatz zu dir auch wirklich richtig warm machen. Ne? Ja. Ich habe gerade gesagt, ja, ohne Lewandowski. Wie schwer wiegt der Ausfall?
Naja, schwer, klar. Aber wenn einer immer wieder spielen will, wie Lewandowski, dann packst du ihm natürlich auch nicht einen hochklassigen Nummer 2 dahinter. Das ist schon eine Schwierigkeit gewesen. Also ich kann das ja nur aus der Entfernung aus Berlin beurteilen. Aber bis zum 6-0 hat das gestern ja ganz gut funktioniert. Also auch Xerxi, dann Gnabry. Eigentlich so, wie man es ja gehofft hat. Aber dass es dann auch so exzellent eintritt.
Warum hat es so gut geklappt? Weil Hoffenheim auch nichts...
Nein, also wenn einer das taktisch drauf hat, dann ist es Hansi Flick, eben an gewissen Dingen zu schrauben und zu verändern im taktischen Sinne. Das hat er gestern bewiesen. Ich habe mir natürlich Sorgen gemacht, Lewandowski fällt für längere Zeit auf. Ich glaube, das war die Prüfung für Hansi Flick, zu zeigen, dass es auch ohne diesen, der dir 50 Tore im Jahr garantiert, funktioniert. Das war jetzt der Anfang, jetzt müssen sie natürlich weitermarschieren.
Er hat uns natürlich alle irgendwo überrascht, ne?
Warst du von der Aufstellung auch überrascht?
Ja, schon, weil wir alle gedacht haben, was baut er denn jetzt um? Ne? Nimmt er den Gnabry ganz nach vorne? Wer spielt da? Nee, er hat den Mut gehabt, dass er einen jungen Spieler, der bisher noch keinen Startelf-Einsatz hatte, da aufstellt mit dem Xerxi, und es ist voll aufgegangen.
Hat auch sein Tor dann gemacht, ne?
Ja, super gespielt. Ich habe ein Tor gemacht, hat das 3-0 gemacht, auch ganz unkonventionell, kann man sagen. Ganz locker schiebt er den rein. Aber ich sehe noch eine andere Geschichte. Wenn er 4 Wochen ausfällt, Lewandowski, ist das eigentlich jetzt die letzte Möglichkeit, noch auszufallen. Denn es sind zwei entscheidende Wochen mit, aber 2 Wochen später würde er ausfallen. Dann hätte Bayern München ein Problem, wenn es dann im Viertelfinale, Halbfinale in der Champions League gegen ganz andere Gegner geht. Jetzt ist man gegen Chelsea weiter. Das nächste schwere Spiel kommt am Dienstag gegen Schalke. Aber nach dem, was wir in Köln gesehen haben von Schalke, dürfte das auch nicht ein schweres Spiel werden für Bayern München. Also ist er in 3-4 Wochen wieder fit, ob er dann direkt wieder den Anschluss hat.
Das ist ja mal die Frage, ne? Oder?
Man sagt ja immer, man braucht so lange, wie man verletzt ist. Aber er hat ja einen unglaublichen Body, er ist super durchtrainiert. Und allein die bloße Anwesenheit von Lewandowski treibt dem gegnerischen Spieler ja Schweißperlen auf die Stirn normalerweise. Und zur Not wechselt man ihn mal ein oder wechselt ihn auch mal aus, um ihn zu schonen. Aber jetzt hat er noch das Glück, eine relativ schwerwiegende Verletzung, Anbruch der Schienbeinkante, da oben ist ja nicht so ganz einfach. Aber ich glaube...
Hat er nicht sogar weitergespielt noch da?
Der hat zu Ende gespielt. Ja,
also ja, aber be careful. Ich glaube, die Bayern machen sich selbst Mut, dass sie sagen, in 4 Wochen ist er wieder fit.
Ja, es dauert länger vielleicht.
Da wissen wir noch gar nichts. Und um dann auch wieder im Viertelfinale der Champions League gegen einen richtig großen Gegner dann auch Topleistungen zu geben, das ist ein Risiko für den FC Bayern. Und bei aller Wertschätzung von Xerxi, das wäre eine enorme Schwächung, die du auch durch Taktik nicht kompensieren kannst, wenn ein topfitter Lewandowski ausfällt.
Absolut. Hat jemand die Verletzung schon mal gehabt von euch?
Ich habe gar keine Verletzung gehabt.
Ah ja, stimmt. Komm ich darauf. Gucken wir auf das 4-0. Coutinho, ist das die Chance für ihn jetzt, Stefan?
Das ist eine Riesenmöglichkeit.
Komana konnte auch nicht spielen?
Klar, ist das eine Riesenmöglichkeit. Ich meine, dass er fußballerische Qualitäten hat. Und
weil er jetzt mal dauerhaft vielleicht spielen kann.
Darüber brauchen wir nicht reden. Er bekommt jetzt wieder das Vertrauen, nur irgendwann musste das natürlich auch zurückzahlen. Ne? So lange läuft die Saison jetzt auch nicht mehr. Also er ist da schon jetzt ein bisschen unter Druck, aber vielleicht braucht er ihn auch, um so eine Leistung wie gestern eben abzurufen.
Aber das darf ja nicht der Maßstab sein, ne? Hoffenheim.
Ja, aber...
Ja, also bitte, guck dir das mal an. Die schießen ja die Dinger selbst rein.
Ist abgefälscht.
Ja, das war ja, also auch das 3-0 von Xerxi. Ich meine, ich weiß gar nicht, was die Abwehrspieler da machen. Ne? Ich meine, das ist nicht der Maßstab. Der Maßstab kommt, wie es Micha gesagt hat, im Viertelfinale. Die nächsten 3-4 Spiele, wo Bayern hat... Die können sie ohne Lewandowski. Aber ich glaube, dass Michael die Woche Fan-Talk geguckt hat, weil das haben wir ja alles im Fan-Talk schon die Woche mal besprochen. Da haben wir ja auch drüber gesprochen, was passiert, wenn er mal ausfällt. Und auch über Coutinho haben wir gesprochen. Ich meine, jetzt hat er gestern, glaube ich, 2 Tore da gemacht. Ne?
Ja, das ist das zweite, das 5-0.
Das war ein toll, guck, schau, wie das Hoffenheim spielt, sehr gut.
Ist wieder keine gute Flanke, würdest du sagen, wahrscheinlich.
Ja, da kriegt der Hoffenheimer wieder einen Scorerpunkt, ne? Vorlage gegeben. ich meine, das ist nicht der Maßstab für Coutinho und auch nicht für den FC Bayern. Der Maßstab kommt dann, wenn es ins Viertelfinale geht.
Aber jetzt kommen ja die wichtigen Spiele.
Ja, aber die Punkte für die Meisterschaft brauchst du trotzdem. Ne? Also Paderborn im letzten Spiel war auch nicht der Maßstab, aber trotzdem musst du die Spiele gewinnen.
Aber sie haben ja drei Punkte geholt. Das
Paderborn gab zu Hause glücklich gewonnen, 88. Minute. Warum war das Spiel so mit dem 3-2?
Wegen Chelsea.
Wegen Chelsea. Ja. Wir haben doch als Spieler, als wir selber, du hast 4 Tage später, spielst du gegen Real Madrid.
Ja, ich sag ja nur, du musst die Spiele halt gewinnen, ist ja wurscht. Nein, weil der Mario gerade sagt, das ist nicht der Maßstab, aber ist egal, die 3 Punkte brauchst du trotzdem.
Die holen die 3 Punkte, die nehmen die mit. Leipzig spielt wahrscheinlich 2-2 gegen Paderborn in so einer Situation, weil sie einfach nicht diese Erfahrung auch mitnehmen, die Bayern München seit Jahrzehnten hat.
Ja, also weiß ich, Leipzig hat jetzt 5-0 gegen Schalke gewonnen. Ich weiß nicht, ob Bayern Dienstag im Pokal 5-0 gewinnt. Glaube ich auch nicht.
Nee, 5-0 müssen sie nicht gewinnen, aber
1-0 reicht. Ja, ich gehe auch davon aus, dass sie gewinnen. Ja. Aber
weißt du doch.
Natürlich.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
Bist du immer noch Schalker?
Ja, selbstverständlich. Ich bin noch zu 100% auf Seiten der Schalker am Dienstag. Ich bin eingeladen zu dem Spiel.
Und ja, zahl mal 3 Euro, weil du musst die Karte nicht bezahlen. Zahl mal 3 Euro.
Ich hatte meine erste Arbeitsstelle als Manager beim FC Schalke 04 und das verbindet. Ist doch klar.
Das ist,
was habe ich mit dem FC Bayern zu tun? Nichts.
Das ist richtig, Herr Rebert.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Du kommst ja aus Gütersloh. Versmold ist ja nicht weit mit dem Herrn Tönnies. Also von daher sehe ich das.
Reda Wiedenbrück.
Dann sehe ich das noch in Reda Wiedenbrück, genau. Und das ist ja, was so eine blau-weiße Vergangenheit. Da gehen wir als Gelb-Schwarze nicht drauf ein.
Muss es ja auch geben.
Schwarz-Gelb, Entschuldigung.
Also, Hinspiel in Chelsea war sehr erfolgreich. Da haben die Bayern 3-0 gewonnen. Anschließend immer das Schöne, was wir als Spieler so geliebt haben, ne, Stefan? Das Bankett, ne? Warst, bist auch mal gerne. Mario auch, ne? Das hat immer richtig
Spaß. Ich war da schon voll meistens.
Das meinte ich nicht.
Ach so.
Der Vorstandsvorsitzende hat wie üblich dann die Rede gehalten und Folgendes zum Trainer gesagt.
Ach so, wir sprechen über das Bankett jetzt.
Wir hatten gestern einen Geburtstag. Unser Trainer ist 55 Jahre alt geworden. Das ist ein gutes Alter. Wir haben gestern Abend schon angestoßen, aber ich möchte ihm heute Abend noch ein kleines Geschenk überreichen. Lieber Hansi, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Für die, die nicht wissen, was da drin ist in dem roten Päckchen, es ist ein Stift und mit Stiften beim FC Bayern unterschreibt man ja manchmal auch Papiere. Ich wünsche dir alles Gute. Mach es weiter so, mach es gut.
Den muss man erstmal sacken lassen, ne?
Ja.
Herr Mario, das ist ja ein Wink mit dem Zaunpfahl. Also ich finde, der Hansi macht einen super Job dort bei Bayern München. Das ist ja nicht so ganz so einfach, nach wie vor. Mit Olli Kahn auch im Hintergrund. Und ihr kennt ja auch noch eine Bankettrede in Lyon, wo dann der Franz gesagt hat, war doch in Lyon, ne?
Ich weiß nicht, was du sagen willst.
Also, gespielt wie die Uwe Seeler Traditionsmannschaft. Ja, das sind die Bankette beim FC Bayern und das wird natürlich jedes Wort auf die Goldwaage gegeben.
Franz hat öfter was sowas gesagt in die Richtung.
Und da war ich nicht dabei. Ne?
Also, da warst du schon nicht mehr dabei.
Nein, auch. Also. Sag mal, bei mir waren immer andere Reden. Nur gute.
Aber jetzt kommen sie auch nicht mehr raus aus der Nummer, oder?
Ja, gut, das kann ja auch bedeuten, dass er woanders noch unterschreibt mit dem Stift. Und er auch.
Er hat doch gesagt, beim FC Bayern, oder?
Ja, aber Hansi Flick ist doch in einer super Situation. Er macht einen riesen Job.
Ja.
So, er steht da überhaupt nicht unter Druck. Ich finde auch, dass er das öffentlich wirklich gut handelt und baut auch keinen Druck auf den FC Bayern. Er würde auch noch mit Sicherheit andere Alternativen haben. Das muss ja nicht immer der FC Bayern sein.
Wie siehst du das?
Ein bisschen Gutsherrenart von Karl-Heinz, ne?
So, lieber, jetzt zahl mal 3 Euro, lieber, Herr. Was sind das für Sätze heute von dir?
Ja, so ein bisschen so, lieber Hansi, ich Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende, habe jetzt für mich entschieden mit meinen Kollegen, dass ich dir den Bleistift überreiche und jetzt bitte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du unterschreibst. Da würde sich bei mir ketzerisch der Gedanke machen, du pass mal auf, lieber Karl-Heinz, ob ich unterschreibe und wann ich unterschreibe, das entscheide ich.
Da gehören zwei dazu.
Und wann immer ich es für richtig halte. Also
So ein bisschen war das so eine Sachgutsherrenart, so will ich es mal sagen.
So, nochmal 3 Euro. Ja, wir haben ja die Woche auch schon drüber gesprochen. Also ich glaube, dass vor dem Rückspiel Chelsea, dass die Unterschrift unter einen neuen Vertrag gesetzt wird. Beim FC Bayern.
Was weißt du?
Ja, ich gehe auch davon aus, wie die Gremien im Übrigen auch. Und ich glaube, morgen in der Aufsichtsratssitzung wird das ein Thema sein, neben der Geschichte, die gestern passiert ist, wird einen großen Raum einnehmen. Und warum soll auch Hansi Flick nicht verlängern? Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes bescheinigen ihm und auch die Spieler im Übrigen, dass sie die Art, wie Ottmar oder auch Jupp das machen, er das Ganze fortführt. Denn trainieren kann doch eigentlich jeder. Es ist doch einfach der Umgang mit den Spielern, die Empathie, die er entwickelt hat. Er war selber kein Superspieler, aber er hat beim FC Bayern viel mitgemacht, hat viel dort gelernt auch. Und ich glaube, dass er das ganz gut handelt und dass er auch bei der WM 2014, dass er einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass wir Weltmeister geworden sind. Und das sagt ja auch Manuel Neuer, hören wir das immer wieder. Und die Spieler sind ja mit ihm zufrieden. Du musst mit einem Trainer auch zufrieden sein als Spieler.
Ja, aber die Verantwortlichen sind fast sogar mit ihm befreundet. Ist das nicht eher gefährlich?
Dann? Ja, das kann mal gefährlich sein, wenn du Entscheidungen treffen musst. Wir haben ja hier im November gesessen und da war Coutinho verpflichtet worden beim 4-0 und Coutinho spielte nicht. Und da saß Marcel Reif und da habe ich gesagt, der wird auch öfter den Coutinho auf die Bank setzen. Er sagt, Marcel, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es war so, völlig wurscht, ob einer 120 Millionen kosten kann oder ein Hernandez 80 Millionen, der ja jetzt auf der Bank sitzt. Der Hans macht das ganz gut und er moderiert das auch. Und für mich ist immer so ein Zeichen, wenn die Spieler, die auf der Bank sitzen und es fällt das 1-2-3-0, wenn die dann alle mitjubeln, dann weißt du, da ist ein guter Geist, ein guter Gedanke drin in der Mannschaft. Und das ist beim FC Bayern momentan gegeben, das habe ich beobachtet und das ist schön. Darum haben die auch Erfolg.
Was hat sich denn da so geändert, Frank?
Ja, ich finde, als Bayern-Trainer musst du zwei Dinge können. Du musst einen klaren fußballerischen Plan haben, den hat er.
Hat er.
Und du musst menschlich mit dieser ganzen Ansammlung von Stars umgehen können. Du musst so ein Fingerspitzengefühl entwickeln, wie die ticken. Und er hat die Mannschaft komplett hinter sich. Das macht alles wunderbar, wie er das moderiert. Na, Coutinho jetzt auch wieder gebracht. Übrigens ein guter Punkt mit, wie die Mannschaft reagiert, als er gestern das Tor gemacht hat, wie sich alle mit ihm gefreut haben. Ja. Dem ist ja bis dahin nicht alles gelungen. Das war eher der Spieler in der Mannschaft, der so ein bisschen abgefallen ist gestern. Und das war dann so der Brustlöser für ihn. Und alle haben sich mit ihm gefreut. Das ist eine Einheit. Das hat Flick geschaffen. Das war unter Kovac zum Schluss nicht mehr so.
Also muss man ganz klar sagen, Mentalität stimmt im Moment, ne? Und fußballerisch sieht das auch sehr, sehr gut aus. Und im Pokal geht es nach Gelsenkirchen.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, und die Schalker, die stecken momentan so ein bisschen im Schlamassel. Die letzten 6 Bundesligaspiele haben sie nicht mehr gewonnen. Woran liegt das? Sie treffen nicht mehr, sie haben Personalprobleme. Und hier sehen wir ein großes Problem. Sie fangen sich zu viele Tore. 5 gegen Leipzig, 3 in Köln. Und ja, Alexander Nübel steht einmal mehr im Fokus. Also schon wieder ein schwerer Patzer, der auf sein Konto geht. Ja, da rutscht ihm der Ball beim 0-3. Durch die Finger, es war schon sein 4. schwerer Fehler in dieser Saison und er selbst, klar, wirkt verunsichert und da tut es natürlich dann nicht gut, wenn ihn auch noch die eigenen Fans auspfeifen und Nübel rausrufe durchs Stadion hallen. Also man sieht auch, er ist da den Tränen nahe. Dieses Torhüterproblem, das wird die Schalker jetzt tatsächlich noch mal sehr stark beschäftigen.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
Ja, leider ist jetzt eigentlich das eingetroffen, ne, was man sich nicht wünscht. Was kann man jetzt machen? Alexandra, was würdest du tun?
Dass er im Pokal steht? Oder?
Na, überhaupt jetzt.
Ja, das ist, wie alt ist der? 23? Das ist natürlich bitter. Und wir haben ja vorhin jetzt darüber, wie gehen Fans mit Spielern um. Und Nübel raus ist ja für so einen jungen Burschen wahrscheinlich dann auch nicht ganz so unangenehm. Hier stand ja auch den Tränen nah. Ja, ist schwierig. Aber auf der anderen Seite, er hat ja auch markige Worte selber benutzt. Er geht zum FC Bayern und er will da auch bestehen. Er kann seine Klasse oder er findet sich ganz gut. Er will da irgendwann die Nummer 1 werden. Und vielleicht muss er da auch tatsächlich durch. Und dann muss er vielleicht auch jetzt im Pokal stehen. Also ich finde, ruhig vom Pferd gefallen wieder rauf, weil sonst nimmst du ihm ja komplett das Selbstvertrauen.
Also das heißt, du sagst, der muss jetzt weiterspielen bis zum Sommer?
Schon. Naja, bis zum Sommer vielleicht nicht. Also, das wäre ja eine Einsatzgarantie. Das kann kein Trainer geben. Aber
was sagt der Schalke-Fan?
Der Trainer stellt immer die Mannschaft auf, wenn der sich den meisten Erfolg erhofft. Und jetzt kommt's, wenn der Trainer der Meinung ist, Nübel ist in der Gesamtbetrachtung besser als seine anderen Kollegen, dann wird der Nübel spielen lassen. Er wird all das hinten anstellen, das fehlerhafte Spiel im letzten Mal, sondern der muss einfach, ein Trainer muss Vertrauen haben zu der Aufstellung, die er macht. Und deswegen wird der spielen, von dem Wagner glaubt, dass er ihn an diesem Tag am meisten hilft. Jetzt zahle ich aber freiwillig. Jetzt ist aber es stimmt.
Außerdem hast du meine Frage nicht beantwortet. Dann hören wir erstmal, was der Trainer gesagt hat. Komm, dann hast du mal eine Chance.
Ja, wir kommunizieren mit ihm und versuchen, wie wir die ganze Gruppe versuchen aufzubauen, mit ihm zu kommunizieren und dahin zu kommen, dass man weiß, das gehört auch zu einem Sportlerleben dazu, dass man in solche Situationen gehen muss.
Wir werden jetzt hier keinen Anpranger stellen und irgendwie verfluchen, sondern wir sind eine Mannschaft und da gehört Alex auch noch bis zum Sommer absolut dazu.
Das ist natürlich eine schwierige Situation, Mario. Ne? Erstens läuft es ja bei Schalke generell, nicht?
Ja, die Fans machen ja alles richtig, ne? Indem sie ihre eigenen Spieler beschimpfen und dann verlieren sie. Ja, es ist ja dumm. Es ist ja dumm von den Schalker Fans, ihren Torhüter, einer der wichtigsten Spieler auf dem Platz, das Selbstvertrauen zu nehmen. Das machen ja die Schalker-Fans, nehmen ja dem Torhüter das Selbstvertrauen. Was passiert jetzt? Und Herbert hat es richtig gesagt, ich würde Nübel spielen lassen, auch am Mittwoch. Weil wenn du jetzt als Schubert, gerade gegen Bayern, die so einen kleinen, schönen Lauf haben, wenn du jetzt als Schubert direkt wieder reinstellst, da könnt ihr theoretisch gegen Bayern auch mal 4-5 Tore kriegen, könnt ihr vielleicht auch den einen oder anderen Fehler machen. Pfeifen sie dann auch, dann hast du zwei Torhüter, denen du das Selbstvertrauen genommen hast. Was machst du denn dann bis Ende der Saison? Warte mal, ich habe keine SMS gekriegt, vielleicht soll ich noch einen Torhüter machen.
Schubert stand übrigens vor ein paar Wochen hier beim 0-5 in München im Tor und hat da auch alles andere als fehlerlos gehalten. Ne?
Also macht die Entscheidung wahrscheinlich aber nicht leichter, ne? Oder?
Ja, aber Herbert hat es ja richtig gesagt. Der Trainer muss es entscheiden. Und ich kann mir jetzt, so wie ich Wagner gehört habe, glaube ich nicht, dass er Nübel das rausnimmt. Du stärkst damit einen Torhüter. Und nochmal, vielleicht sollen die Schalker Fans einfach mal drüber nachdenken, ob sie ihn heute weiterhin auspfeifen, wenn er vielleicht...
Das hilft keinem, wolltest du sagen.
Genau.
Ich glaube, den Stefan? Fehler, das war natürlich ein grober Fehler, aber ich glaube, das alles Entscheidende wird sein, die mentale Verfassung von Nübel. Und wenn er selber in dem Gespräch das Zeichen gibt, ja, ich will spielen, ich traue es mir zu, ja, dann muss ich ihn stellen.
Genau.
Keine Frage, das ist alles entscheidend. Es geht sich jetzt nicht mehr um welche Fitness und hast du nicht und sportlich, sondern wirklich, du musst jetzt in den Kopf rein vom Nübel.
Aber jetzt kommt natürlich das Spiel dann auch, auf der anderen Seite steht Manuel Neuer im Tor.
Ja, aber das ist der Stahlbad und da muss er
dann... Ich will ihn jetzt nicht rausreden.
Also da muss er wirklich durch.
Und ist das eher ein Grund, um ihn spielen
aber zu lassen? Aber vielleicht hat er diesen perfekten Tag am Dienstag. Das weiß man ja vorher nie. Also wir können jetzt spekulieren und reden und alles abwägen. Aber vielleicht hat Nübel auch diesen perfekten Tag, wo der alles hält und die gewinnt vielleicht 1-0.
Wollen wir mal nicht hoffen, aber...
Nein, aber ich glaube, dass er selber die Antwort... Eigentlich muss Nübel selber die Antwort geben. In meinen Augen.
In dem Gespräch mit dem Trainer.
Genau.
David wirkte ja auch nicht gerade vom Spaß begriffen, sondern er hat momentan sehr viele Baustellen, glaube ich, innerhalb der Mannschaft. Ein Spiel haben sie gewonnen in der Rückrunde, das war es 2-0 gegen Gladbach. Ansonsten viele Niederlagen gekriegt, hohe Niederlagen gekriegt. Abwehr steht nicht gut. Und ich glaube, dass die Schalker in der Hinrunde schon über ihre Verhältnisse ein bisschen gespielt haben, dass keiner damit gerechnet hat, dass sie da oben stehen. Weil schau dir mal die Qualität und die Besetzung des Kaders an. Reicht nicht unbedingt, um unter die ersten sechs zu kommen. Ich hoffe, das wissen Sie in Schalke. Das schätzen Sie auch richtig ein. Aber Schalke ist natürlich, das weiß Heribert besser wie kein anderer, auch immer noch so ein besonderes Pflaster. Da ist gerne schnell Hosianna, aber auch zu Tode betrübt, das wissen wir. Und es wird ich würde, wenn ich das Gespräch mit dem Nübel machen würde als Trainer und er gibt mir das Zeichen, ich bin so stark, ich schaffe, da würde ich ihn stellen.
Ja, genau. Gut, dann reden wir gleich mit Simon Rolfes. Heute ist noch Leverkusen gegen RB Leipzig. Ist uns gleich live zugeschaltet. Und die Generalabrechnung von Jürgen Klinsmann. Den habe ich übrigens gestern Abend auch noch telefoniert. Also das wird ganz, ganz spannend. Alles gleich bei uns nach einer kurzen Pause. Live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Und wie versprochen ist uns der Sportdirektor von Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, zugeschaltet. Simon, grüß dich. Hallo.
Hallo, Thomas.
Simon, deine Einschätzung zu gestern, was da in Hoffenheim alles passiert ist?
Ja, das ist natürlich ein Vorfall, den überhaupt keiner gerne sieht. Und es geht natürlich auch nicht, einzelne Personen auf diese Art und Weise zu diffamieren. Ich glaube, dass Hoffenheim und Bayern da ein richtiges Zeichen gesetzt haben gestern, dass wir schauen müssen, dass es um Fußball geht. Gestern war es ja ein wunderbares Spiel und dass der Fußball im Mittelpunkt steht und nicht solche Aktionen.
Ihr seid heute zu Gast in Leipzig. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
Auf das Spiel, ganz normal. Ganz normale Spielvorbereitung. Aber ich glaube, du, ja.
Nee, bitte, alles gut, ja. Also wenn sowas wieder heute passieren sollte.
Ja, vorzubereiten ist es immer schwer. Ich glaube, dass wir hoffen, dass es ein ganz normales Fußballspiel wird. Das ist ein wunderbares Spiel. Zwei Mannschaften, die einen super Lauf in den letzten Wochen haben. Und dass es darum geht, dass der Fokus wirklich auf den Fußball gerät. Vorzubereiten ist es schwierig, aber ich hoffe, dass das gestern schon ein starkes Signal auch war und ein starkes Zeichen auch, dass es von Hoffenheim und Bayern, dass es natürlich so nicht geht und dass keiner solche Spiele will, die so unterbrochen werden oder so zu Ende gehen. Deswegen hoffe ich auf einen Lerneffekt und dass heute der Fußball im Mittelpunkt steht.
Wir haben auch eben drüber gesprochen. Der ein oder andere hat gesagt, ja, er würde dann einfach mit seiner Mannschaft vom Platz gehen. Ist das vorstellbar für euch?
Das ist im Vorfeld immer schwierig zu sagen, wie Situationen oder Konstellationen sind. Deswegen will ich das nicht generell beantworten, sondern ich glaube, dass wir versuchen müssen, eine andere Stimmung zu erzeugen. Und deswegen hoffe ich auf einen Lerneffekt von gestern, auch von Fans und den Zuschauern. Grundsätzlich zu beantworten im Vorfeld, wie man reagiert in einzelnen Situationen, ist schwierig.
Ihr müsst ja eigentlich heute gewinnen, ne? Champions League ist das große Ziel. Gibt es keine andere Marschroute?
Nein, es gibt keine andere Marschroute, dass wir, wie gesagt, in die Champions League wollen fürs nächste Jahr. Und deswegen ist natürlich klar, heute ein wichtiges Spiel, ohne Frage, gegen eine Top-Mannschaft mit Leipzig. Aber wie gesagt, es gibt auch noch mehr Spiele, aber klar, heute ganz wichtiges Spiel für uns.
Wie wichtig fürs Selbstvertrauen war das Weiterkommen in Europa League?
Ja, sehr wichtig, aber nicht nur für Selbstvertrauen, sondern wir haben ja auch eine Marschrichtung ausgegeben, dass wir da sehr, sehr weit kommen wollen, dass wir unbedingt in die nächste Runde wollen, Porto besiegen wollen. Und das haben wir auf eine beeindruckende Art und Weise gemacht. Jetzt haben wir mit den Rangers das nächste los und wollen da weiterkommen. Sondern wir haben im Winter die klare Ziel ausgegeben, dass wir in allen Wettbewerben weit kommen wollen. Du hast ja gesagt, vorhin die Bundesliga, aber wir haben auch Pokal und Europa League. Gute Chancen, in die nächste Runde einzuziehen und da wollen wir weitermachen.
Also Mittwoch dann gegen Union Berlin zu Hause, zu sehen bei uns natürlich live auf Sport1. Wie kommst du mit der Dreifachbelastung klar?
Ich komme da recht gut mit klar. ist wichtig, dass die Spieler fit sind, also von daher, das weißt du ja. Nein, aber wir haben auch gezeigt, dass wir auch in der letzten Woche auch gegen Porto haben wir wieder frische Spieler gebracht in dem Spiel davor gegen Augsburg, dass wir einen Kader haben, der auch genug Tiefe hat, um wechseln zu können, um auch wieder Frische zu bringen. Von daher glaube ich, die Mannschaft macht einen guten Eindruck, auch körperlich einen guten Eindruck und dass wir viel Substanz haben, auch für viele englische Wochen.
Simon, welcher Titel ist am wahrscheinlichsten? Am einfachsten?
Ach, das ist, Fußball ist ja am Ende dann doch keine Mathematik. Und also ich glaube, dass man immer für alle Ziele alles geben muss und dann am Ende schauen, okay, was kommt da rum. Aber wie gesagt, was ich sagte, Bundesliga sind viele Spiele, viele Chancen, in die Champions League sozusagen da zu kommen. Und im Pokal muss man, so wie Europa League, Runde für Runde schauen, einfach weiterzukommen.
Ja, Runde für Runde. Ach Mensch, so viel Trauer. Also Simon, das hole ich mir alles wieder. Vielen Dank.
Ich habe gedacht, das muss noch ein bisschen... Gebe ich dir beim nächsten Mal.
Ja, ist mir. Ja, das werde ich einfordern, keine Angst. Also, alles Gute, herzlichen Dank und Grüße nach Leipzig.
Ja, Dankeschön.
So, wir machen weiter.
Das waren klare Worte. Das waren klare Worte.
Du bist doch nur froh, dass auch jemand eingezahlt hat. Nicht nur du, sondern hast doch schon die ganze Zeit drauf gelauert, richtig?
Ja, stimmt.
So, wie komme ich jetzt zu Jürgen Klinsmann? Na, versuche ich mal. Also. Jürgen ist seit fast 3 Wochen zurück in Kalifornien, doch sein Geist weht immer noch in Berlin oder über Berlin. Der Grund, eine Art Tagebuch, das sein 76-Tage-Leben als Hertha-Trainer beschreibt. Diese Aufzeichnungen waren eigentlich nur für den Investor gedacht, für Lars Windhorst. Doch irgendwie sind die an die Sportbild gelangt, veröffentlicht worden und haben für richtig mächtig Wirbel gesorgt. So schaut's aus.
So schaut's aus wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Also nachtreten konnte er ja schon immer. Aber diesmal hat sich Jürgen Klinsmann selbst übertroffen. Sein Tagebuch des Grauens ist die härteste Generalabrechnung in der Geschichte der Bundesliga. Und die selbstgerechteste dazu. Klinsmanns Tenor: Bei der Hertha ist alles scheiße. Bloß der Jürgen hat alles richtig gemacht. So schaut's aus. Doch wie stark oder wie schwach ist die Hertha wirklich? Zum Beispiel der Kader, zum Beispiel Torhüter Thomas Kraft. Kraft 31, ständig krank oder verletzt, keinen Mehrwert mehr. Diese Bewertung will Tommy Kraft nicht auf sich sitzen lassen.
Tommy. Ja, aber ich muss noch den Mehrwert steigern.
Und gegen Düsseldorf nach desolater erster Hälfte peitscht Kraft sein Team in der Pause auf zu einer großen Aufholjagd. Das ist echter Mehrwert, Tommy. So schaut's aus. Aber wie stark ist eigentlich die sportliche Leitung? Die Geschäftsleitung muss sofort komplett ausgetauscht werden. Das könnte man als leise Kritik an Michael Preetz verstehen. Der Manager hat in den letzten 11 Jahren 13 Trainer verschlissen. Nicht nur Klinsmann wirft ihm und Präsident Gegenbauer die Zementierung des Berliner Mittelmaßes vor. Und was macht eigentlich der Großinvestor? Lars Windhorst will die Hertha weiter unterstützen, aber will er auch die derzeitige Führungsriege? Fest steht, Klinsmann hat sich endgültig lächerlich gemacht. Doch alle seine Kritikpunkte sind es möglicherweise nicht. So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Tja, fast nur Kritik an Jürgen Klinsmann, hat er vielleicht aber in einigen Punkten auch recht.
Ja, ich meine, so wie er sich verabschiedet hat und war natürlich nicht gut, das tut man definitiv nicht. Das weiß er vielleicht heute auch, hat er wahrscheinlich auch draus gelernt.
Hat er gesagt, das war der falsche Entschluss, ja.
Genau, mit den Tagebüchern, also ich habe dich gerade gefragt.
Ob sie ein Tagebuch hatte? Oder?
Nein, wo ist die Quelle? Wer war dafür verantwortlich? Ich denke, Hertha BSC sollte wirklich alles daran setzen, denjenigen zu finden, dass das nicht mehr passiert oder in Zukunft nicht mehr passiert. Des Weiteren muss ich sagen, die Ziele, die Klinsmann ausgesprochen hat, ja, Big City Club in diesem Jahr gesichertes Mittelfeld, im nächsten Jahr Angriff auf Europa und dann Champions League und Angriff auf die Bayern. Das war natürlich sehr, sehr optimistisch. Auf der anderen Seite mag ich eigentlich so Äußerungen, wenn Power dahinter steckt und auch die finanziellen Möglichkeiten. Ob das denn in der Realität wirklich so machbar ist, hat man, glaube ich, gesehen, dass es nicht funktioniert bei Hertha BSC.
Du siehst das ein bisschen anders, ne?
Ja, wenn man sich den Abgang alleine anschaut via Facebook, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, finde ich, und nicht das mit den Verantwortlichen bespricht. Dann kommt ein Tag später.
Aber Trump twittert auch immer, das weißt du, ne?
Ja, Trump? Ja. Das ist ja vergleichbar mit Klinsmann.
Nein, so wollte ich es nicht sagen. vielleicht ist in Amerika das auch ein bisschen anders.
Ja, das ist garantiert ein bisschen anders. Aber trotzdem, einen Tag später gibt er eine 12-minütige Videobotschaft, die war auch schon sehr skurril, finde ich, die Art und Weise. Und dann kommt ein 22-Seiten-Pamphlet. Ich habe mir das mal die Mühe gemacht, mir das mal durchgelesen. Und wie euer Kommentator das so wunderschön, so schaut's aus, gerade gesagt hat, Selbstkritik findet da eigentlich nicht statt. Und die Frage muss ja aber trotzdem mir am Tisch erlaubt sein, dieses Pamphlet ist ja erstellt worden für den Investor, für den Lars Windhorst, aber auch, glaube ich, mit seinen Beratern Roland Eitel und André Groß, die da einen großen Anteil daran haben, dass dieses Papier entwickelt wurde. Und ich glaube sogar...
Lass mich kurz einhaken.
Bitte.
Jürgen hat mir erklärt, also Jürgen Klinsmann hat mir persönlich erklärt, das wäre, hat ja eine Vereinbarung mit dem Investor. Und das ist seine Pflicht, sowas abzuliefern, eine Beurteilung der Mannschaft und des Vereins.
Ja, aber dann kommt es mal auf die Art und Weise an. Ich wehre mich dagegen, alle anderen sind voll Deppen und ich bin der große Held. Und das kommt in diesem Pamphlet kommt das zum Tragen. Und wir kennen ihn ja alle, wir haben ja alle mit ihm gespielt. Wir kennen ihn aus Stuttgart, Mailand, von Bayern München mit der Tonne. Übrigens der einzige Spieler, der jemals eine Stammplatzgarantie gefordert hat bei Bayern München, war Jürgen Klinsmann. Nach ich kommt da erstmal lange nichts. Und ich war nie ein Freund von ihm, was er gemacht hat 2006. Beim Sommermärchen, aller Ehren wert, der hat den DFB umgekrempelt, alles bestens. Mit Jogi Löw allerdings auch an seiner Seite, das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde, hier ist er mehrere Schritte zu weit gegangen, auch dem Investor gegenüber. Und das gehört sich einfach nicht und das macht man nicht.
Die Beurteilung zu den Spielern ist völlig legitim. Das tut jeder Verein.
Glaube ich auch übrigens.
Ich weiß es nicht, aber das macht jeder Verein und das ist völlig legitim. Das macht jedes Unternehmen, großes Unternehmen, Beurteilung abzugeben. Und das ist auch die Aufgabe und die Pflicht von Jürgen Klinsmann bei Hertha BSC gewesen, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Das ist das Fatale. Ich denke, dass man das jetzt so ein bisschen so beurteilt, ja, das geht gar nicht mit Mehrwert und 31. Ja, das ist eine Zukunftsplanung. So stellst du auch Vereine auf. Das ist völlig, völlig normal. Fatal für Hertha BSC und dieses Bild nach außen ist wirklich dieses, der Schritt, dass das an die Öffentlichkeit kommt. Und denjenigen, in meinen Augen, da sollte Hertha BSC alles daran tun und daran setzen, denjenigen zu finden.
Also sprechen sofort weiter, machen einen einzigen Spot, sind sofort wieder hier. Alexander, du bist am nächsten dran von uns. Logischerweise in Berlin.
Ja. Waren wilde 76 Tage, die haben Spaß gemacht.
Hast du's auch
gemerkt,
also Berlin
hatte wirklich, Hertha hat über die Grenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt, für positive Schlagzeilen gesorgt. Klinsmann hat Aufbruchstimmung in der Stadt und sportliche Träume generiert. Und er sollte ja sogar die internationale Automobilausstellung nach Berlin holen. Also er war wirklich doch ein sehr positiv gesehen und auch bei den Fans beliebt. Und insofern war das natürlich ein Ende mit Schrecken. Ne? Das muss man schon ganz klar sagen. Also viele Fans haben das auch persönlich genommen. Die Art und Weise haben wir besprochen. Die war jetzt zuletzt auch die Ablehnung. Warum sie, da müsste man wahrscheinlich dann, wie du schon sagst, bei Sportbild auch nachfragen, wie das da hingekommen ist. Das müsste ja eigentlich zu recherchieren sein.
Aber was ist inhaltlich denn dran an den Sachen,
die er jetzt dran. Also, gesagt hat? Es ist natürlich eine Generalabrechnung. Ne? Das ist wirklich... Da ist ja alles schlecht. Also in Wahrheit kannst du den Verein ja, musst du ja alles austauschen. Und das ist natürlich...
So richtig gut haben sie aber auch nicht gespielt, ne?
Das ist ja das Sportliche. Aber das sind ja verschiedene Ebenen. Das Sportliche zum einen, bitte. Natürlich, logischerweise. Also der Punkt jetzt am Freitagabend in Düsseldorf war überlebenswichtig. Sonst hätten wir gestern eventuell den nächsten Trainerwechsel in Berlin gehabt. Man weiß es nicht genau. Also es wurde ja so kolportiert, dass Nuri natürlich keine Garantie bis zum Saisonende hat. Also... die Woche davor in Köln, das war auch ein Offenbarungseid. Aber das andere ist ja die Kritik an Preetz, diese massive Kritik an Preetz, die auch unter der Gürtellinie ist. Und ja, also da kann man ja sachlich...
Wie wird das in Berlin gesehen?
Naja, Berlin, ich sag's mal so, also intern würde ich das so sagen, dass innerhalb von Hertha Preetz eine gute Stellung hat. Der macht seit 10, 11 Jahren dann einen unaufgeregten, soliden, zuverlässigen Job. Er kommt mit Gegenbauer sehr gut klar, mit Ingo Schiller, Finanzvorstand. Also das ist schon eine Einheit dort.
Die sind auch schon lange da, ne?
Naja, klar. Die setzen, Gegenbauer ist jetzt im Mai, ist Mitgliederversammlung und Herr Gegenbauer, meines Wissens, stellt sich zum vierten Mal zur Wahl und es gibt auch aktuell keinen Gegenkandidaten. Das wird wahrscheinlich dann vielleicht auch so durchgehen, es sei denn, Hertha steckt richtig im Schlamassel, also geht noch weiter runter und droht tatsächlich abzusteigen, was jetzt erste Fußballerpflicht ist für die. Mhm. Preetz ist, also intern ist ja gar nicht so diskutiert.
Ja.
Das ist das Kuriose.
Aber jetzt kommt Aber, ne?
Aber. Mhm. Jetzt ich spreche ja mit den Kollegen, die draußen auch am Trainingsplatz sind und die das jahrelange beobachten. Klar. Und die sagen, bei den Spielern hat da, also wenn man jetzt die Verpflichtungen, dann muss man ja auch einen Manager messen, also bei den Spielerverpflichtungen hat er gar nicht so ein schlechtes Händchen. Natürlich, alles kann nicht immer klappen. Aber er hat gut verkauft, er hat Brooks, er hat Weiser, da hat er also Preis, also günstiger eingekauft, gut verkauft. Wo nicht das gute Händchen ist, ist tatsächlich bei diesen Trainern. Das wird so allgemein, ich meine, das ist kein Geheimnis. Und in Wahrheit ist das jetzt die ganz große Aufgabe von Michael Preetz. Diese Patrone muss sitzen im Sommer, dass du da eine Königspersonal, das ist die Königspersonal. Die Mannschaft ist ja gar nicht so schlecht. Du hast auf einmal ein bisschen mehr Geld. Du hast insgesamt...
Bisschen mehr ist gut, ja.
Mit Toussaint, der im Sommer noch kommt, hast du hast eine gute Mannschaft. Du hast Cunha, du hast junge Leute, die sind alle Anfang, Mitte 20.
Aber ich habe mal ganz kurz eine Zwischenfrage. Wer ist dafür verantwortlich, dass Dardai nicht mehr Trainer bei Hertha ist?
Ja, das ist schon der Preetz. Also es ist schon die Vereinsführung, die gesagt hat, sie wollen nach 3,5, 4 Jahren...
Was dachtest du denn?
Nein, das war der Beste in den gefühlt letzten 20 Jahren. Der beste Trainer, den Hertha hatte, ganz klar. Ja, die waren international dabei, haben in der Bundesliga immer, zumindest ein halbes Jahr, eine sehr gute Rolle gespielt. Den Fußball konnte man sich auch angucken. Deswegen habe ich nie verstanden, warum sie Dardai entlassen. Also deswegen die Frage.
Nee, das war damals die Idee. Also es war ja stabil. Und der Dardai war ja eine entspannte Zeit. Der war ja im Mittelfeld und war ruhiges Fahrwasser. Und dann wollte man sich, glaube ich, nach oben weiterentwickeln. Und da war mit Ante Čović, das war vielleicht für den natürlich brutal. Ne?
Einer, ja, aber das wollte Klinsmann noch auch. Und dann wurde er gestoppt.
Herbert, du bist der Erfahrenste von uns hier. Das sagst mal ganz
aber alt, jetzt. Alter ist kein Verdienst. Aber nichtsdestotrotz.
Wird Hertha noch ein Big City Club?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das Ziel, Champions League auszugeben, der Winterhorst gibt 250 Millionen und ist auch bereit, weitere Investitionen zu tätigen. Dieses Streben ist unrealistisch. Der Fahrstuhl nach oben in die Champions League, der ist besetzt durch große Vereine. Und so viel Geld kann Winterhorst gar nicht auf den Tisch legen. Aber dass eine Ermüdung bei Hertha eintritt, wenn Gegenbauer, Preetz und Schiller über 10, 12 Jahre... Das kann ich nachvollziehen, das hatte ich bei der Eintracht Frankfurt auch. Wenn man immer mit den gleichen Leuten im Mittelfeld verharrt, dann tritt eine gewisse Müdigkeit ein und dann werden Ziele ausgegeben, die nicht mehr realistisch sind. Ich kann nur sagen, dass der Hertha BSC in meinen Gesprächen immer ein verlässlicher Club war, sowohl Michael Preetz als auch Herr Gegenbauer, der ja sehr zurückhaltend ist. Und Dardai sehe ich genauso wie Stefan. Das hat mich auch sehr gewundert, weil er ja auch den Verein von der Jugend auf kennt, auch junge Spieler rangebracht hat. Aber da ist eben das zum Tragen gekommen, dass man einfach neue Ziele ausgeben musste, um nicht wieder den Vorwurf aufzusetzen, ein langweiliger Verein zu sein. Und dann kommt natürlich ein Prophet wie Jürgen Klinsmann. Ich habe mir erlaubt, bei Sky 90, wo ich ja häufig bin und bei Sky bin, dass ich 3 Tage nach seiner Intronisierung, bin ich auch gerne, nach seiner Intronisierung.
Ist ja nur noch ein Jahr.
Da habe ich gesagt, abwarten. Also habe ich gesagt, ich vermute, dass Sie, Jürgen in 1,5 Jahren wieder in Kalifornien ist und dass Hertha BSC das Geld von Windhorst ausgegeben hat und auf der gleichen Stelle, nämlich im Mittelfeld zwischen Platz 8 und 11, verharrt und dass sich nichts ändert. So einfach ist es nicht, mit einer Story zu kommen. Das wird euch gut gefallen haben, eine Story zu haben. Das ist ja immer der Vorwurf. Der Verein hat keine Story. Hertha BSC hat eine Story gehabt, hat eine Story geboten und er wird am Ende schon da verharren. Der Behauptungskampf in der Bundesliga und der Wettbewerb in der Bundesliga ist so hart und ist so festgefügt, dass es da kaum ein Entrinnen gibt. Und man muss in Berlin eben mit dem Tabellenplatz, den man erreicht hat, man war ja auch Sechster, muss man eben zufrieden sein. Das ist die Rolle, die Hertha BSC zusteht und die im Augenblick die Struktur von Hertha BSC spiegelt. Und jedes Ziel, was man darüber hinaus sich setzt, ist mit Risiken behaftet. Und Hertha hat es jetzt am Beispiel Jürgen Klinsmann schmerzhaft erleben müssen.
Es war zumindest mal wieder was los in Berlin, haben wir ja gerade gehört.
Ja, aber es war nicht ganz, 80 Millionen sind, glaube ich, für Spieler ausgegeben worden. Wenn das jetzt
aber die sind ja nicht so schlecht, oder?
Ja, aber der Blick in die Tabelle, was verrät der? Hertha BSC steht genau da oder nicht noch?
Herbert, ich weiß genau, was du sagen wolltest.
Ist nicht so einfach.
Die Tabelle lügt nicht, wolltest du sagen. Richtig? Ja, an der Stelle.
So, also gleich springen wir noch ins Spiel. 0-3 lagen sie hinten, dann 3-3. Wir reden also gleich weiter über die Hertha. Und du machst jetzt mit bei unserem Gewinnspiel, weil du hast ja gleich kein Geld mehr, ne?
Ja, du hast mir das weggenommen. Ja.
Hage von Adel und Bent. Wir sind zurück live aus dem Hilton Hotel am Münchner Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir schauen mal auf die Freitagpartie. Vor allem die erste Halbzeit von Hertha BSC. Die war, wie sage ich das mal, nett. Unterirdisch, ne? Das ist nett. Hier, schau mal. Ein langer Ball.
Ja, wäre dir nicht passiert.
Der lange Ball oder?
Du hättest ihn vorher abgefangen, den Ball.
Na guck mal, was läuft, wo ist der Fehler, deiner Sicht?
Luke Bacchio schläft. Schön geschlafen.
Stehen auf einer Linie. Der Torwart weiß auch nicht, was er machen soll.
Torwart ist auch unschlüssig.
Ja.
Alexander, hatte 7 Wechsel, ne? Glaube ich, oder?
Ja. Jetzt in der Anfangsformation, ja. Ja, hat er vorgenommen, Teuter. Position auch ganz, ne? Nachdem wir mal gesehen haben, Thomas Kraft, der seinen Mehrwert steigern wollte.
Ja. Musste er das machen, aus deiner Sicht?
Nein, in der zweiten Halbzeit ist er ja dafür belohnt worden. Erste Halbzeit war schwierig.
Okay, schauen wir mal aufs 2-0 für die Fortuna. Stefan?
Ja, Thomas?
Deine Analyse?
Ja, ich muss sagen, super gemacht.
Also so wären, wie Luke Bacchio, so wäre nur Stürmer ab, ja? Wie er sich dem entgegenstellt.
Es gab vor allem eine Ecke. Es war eigentlich eine Ecke für Hertha, ne?
Ecke für Hertha und dann kommt der Konter. Gut gesetzt.
Eigentlich sind sie ja nicht unten, fast Unterzahl, ne? Nee.
Pass auf, jetzt schau dir das an. Da kommt der Luke Bacchio. Und wie ein wunderbarer Abwehrspieler.
Aber ich sagte eins, es gab auch früher Stürmer, die sind nicht zurückgelaufen, ne, Mario?
Nee, die mussten nicht zurücklaufen. Der Trainer hat immer gesagt, bleib an der Mittellinie stehen, du bist eine Gefahr fürs eigene Tor.
Das hat nicht nur der Trainer gesagt.
Haben wir das auch wieder gesehen.
Guck mal aufs 3-0, Mario, bitte.
Ich habe das nicht gesehen, das Spiel, da war ich Karten spielen.
Ja, dann guck doch jetzt hin. Du bist doch.
Ja, jetzt gucke ich ja.
Du hast doch Ahnung.
So. Wieder langer Ball, die können das.
Ähnlich, ne?
Ja. Super verteidigt, geil. Gute Verteidigung. Ja, ich meine, hat ja mit Bundesliga nichts zu tun, ne? Mit Bundesliga-Verteidigung. Wobei, das könnte auch abseits gewesen sein, da diese Situation, ne?
Nee, oben stand noch einer, du.
Auch noch?
Mhm. Ja.
Aber vorher meine ich, diese Situation war klar, aber das ist ja, ist gut, dass sie da alle 5 zugucken.
Mhm. Alexander, hast du gedacht, die kommen noch mal zurück?
Ne? Nee. Ganz ehrlich, nein.
Und was ist dann passiert?
Ja, also dann gab es ja eine kleine Kabinenansprache von Thomas Kraft, der sozusagen alle wachgerüttelt hat. Da gab es ja auch schon Kritik, warum hat Runuri das nicht gemacht, aber ist egal, einer muss es machen.
Kann das ja, der wollte ja seinen Mehrwert steigern.
Man weiß es nicht. Auf jeden Fall
verbal oder was meinst du jetzt erstmal?
Oder Kraft oder wie?
Ja, genau. Auf jeden Fall hat es funktioniert, also muss es ein bisschen gekracht haben und dann sind die rausgegangen und dann war tatsächlich eine ganz andere Körpersprache. Ich dachte schon, ich schalte aus, aber nein, es hat sich gelohnt und klar, man hängt natürlich da auch ein bisschen dran. Natürlich habe ich gehofft, dass er da nochmal zurückkommt. Aber das fand ich schon aller Ehren wert. Also, und das war eine ganz andere Körpersprache. Die haben ja auf einmal, sind ja auswärts generell eigentlich in dieser Saison bislang besser gewesen, weil sie nicht das Spiel machen müssen. Auf einmal gehen die nach vorne und machen.
Hast du das Tor gesehen?
Ja.
Das habe ich seit 3-mal gesehen. Ich kann das gar nicht glauben.
Mit der Hand.
Wie kann man, ja.
Ja, das,
also, aber wie kann man so ein Eigentor machen? Der Ball, den kannst
du. Guck es doch nochmal an, komm. Das ist schon das, nee, das ist schon das zweite.
Das andere Tor meine ich, das
ja, ja,
erste Tor.
Ja, schon klar.
Also.
Was war das denn für eine Geste?
Das habe ich gar nicht gesehen.
Olli Kahn doch gesagt.
Also. Auch Konter.
Wir sehen das nochmal. Mario, hier nochmal für dich.
Das Tor ist Weltklasse. Also das ist, guck dir das mal an.
Tja,
so Hand. Der trifft den Ball nicht, der ist ganz frei und kann den Ball nicht wegschießen.
Platz
das soll eine andere Sportart machen, Handball oder was? Leck mich an die Füße. Noch so ein Kurios.
Aber warum analysieren wir jetzt die 6 Tore für Freitag? Verstehe ich jetzt nicht.
Also
die erste Halbzeit Düsseldorf war super und nachher war Hertha super. Muss man doch nicht jedes Tor jetzt hier.
Aber das sehen wir jetzt.
Obwohl, das würde ich jetzt auch gerne nochmal sehen.
Ja.
Da muss ich auch. Doch, wer war das?
Tommy war das.
Die Spannung
war das? Ja, wir müssen nochmal ein paar Tore zeigen, wir können ja nicht nur. Ja.
Aber nicht immer das Gleiche.
Nein, wir zeigen jetzt das 2-3,
so,
jetzt kannst du jetzt nochmal angucken.
Gut. Kunja,
ne? Alexandra?
Gott, lass mal schön arbeiten.
Einer, den Jürgen Klinsmann übrigens verpflichtet hat, ne? So.
Genau.
Du sagst auch, das ist ein guter, ne? Oder?
Auf jeden Fall. Er ist torgefährlich, arbeitet nach hinten.
Das ist wichtig, ne, dass man nach hinten arbeitet.
Naja, Piontek macht's nicht, deswegen, darum geht's.
Nee? Okay, dann schauen wir auf. Ja, hier ist nochmal, schnell rausgespielt. Und dann macht Piontek noch den dritten Treffer. Hat das jetzt Luri erstmal gerettet, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja?
Ja. Aber das, was ich vorhin auch sagte, also ich denke mal, eine
aber was hätten Sie dann gemacht, frage ich dich.
Ich weiß es nicht. Ist meine. Du kannst ja nicht, ich meine, es ist drei Trainer in einer Saison, du musst ja auch mal irgendwie eine Ruhe reinkriegen, eine Stabilität, irgendwie eine Konstanz reinkriegen. Es geht gegen den Abstieg, Punkt. Und dann machst du es nicht besser, wenn du alle zwei, drei Wochen den Trainer wechselst. Das ist ja auch klar.
Aber die Personalie ist doch hochspannend. Der ist ja nur in Berlin von Klinsmanns Gnaden, letztendlich, der ihn geholt hat. Nach unseren Infos, ich habe mit dem Kollegen heute früh auch noch telefoniert, war diese ganze Halbzeitansprache nicht von ihm ausgegangen. Das war alles Mannschaft, da hatte Nuri nichts damit zu tun, werden wir morgen wohl auch so schreiben. Der weiß auch, dass er im Sommer wieder weg ist, weil da ein anderer kommt. Also wie soll das jetzt funktionieren, diese nächsten Wochen und Monate? Das ist ja hochbrisant, das bleibt auch brisant. Letztlich müssen die ja Gott froh sein, dass sie diesen einen Punkt geholt haben, weil sonst wären die jetzt im Abstiegskampf mitten dabei mit einem Trainer, wo du weißt, ja keine Zukunft mehr.
Mhm. Ja, mit dem einen Punkt sind sie auch nicht raus aus dem Abstiegskampf. Eine Punkte, ob du jetzt einen Punkt holst oder nicht.
Ja, die Distanz zu Düsseldorf, das ist schon wichtig. Wenn Fortuna 3 Punkte gemacht hätte, und Hertha ein weniger, dann wäre
aber trotzdem sind sie ja noch dabei im Abstiegskampf. Also ist ja nicht, mit dem einen Punkt ist ja nicht getan, dass du deswegen raus bist. Also Hertha wird bis zum Schluss auch da unten mit drin rumkrebsen mit der Truppe da.
Gehst du von aus, ne?
Ja. Ja,
zumindest lebt die Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Also wenn du 3-0 zurückliegst und kommst zurück, das ist schon mal positiv. Das muss man schon sagen, ne?
Ja. Okay. Michael Preetz glaubt auch noch immer an das große Ganze.
Wie schwer fällt, letzte Frage, der Glaube noch an dieses ambitionierte Projekt Hertha BSC?
Ja, der Glaube fällt überhaupt nicht schwer, das kann ich versichern, auch aus tiefster Überzeugung. Aber natürlich ist jetzt eine Situation, die wir erstmal lösen müssen, eine schwierige sportliche Situation, die wir zum guten Ende bringen müssen in dieser Saison. Aber die langfristige Perspektive für Hertha BSC in Berlin, die ist sicherlich sehr, sehr positiv.
Herbert, du hattest ja auch mal mit einem Investor zu tun, ne? Beim ASV. Ja. Wie schwierig ist das denn?
Ich hatte ganz wenig. Ich hatte zu Herrn Kühne ganz wenig Kontakt. Die Kommunikation fand über den Finanzvorstand statt. Herr Kühne war derjenige, der das Beste wollte für den Hamburger Sportverein, der auch immer wieder bereit war, doch auch etwas zu geben, auch die Lizenz zu sichern. Er ist für den HSV sicherlich ein Glücksfall. Aber ich habe nicht mein Ziel darin gesehen, die Kommunikation, beziehungsweise Herr Kühne hat auch sehr eng mit dem Berater Struth zusammengearbeitet. Das Ganze hat mir nicht so gefallen und deswegen habe ich ein bisschen Distanz zu Herrn Kühne gesucht. Trotzdem kann der HSV wirklich von Glück reden, einen solchen Investor, der auch nicht die Absicht hatte, in die Kabine zu gehen, der auch nicht die Absicht hatte, ins operative Geschäft des HSV einzugreifen, ist das ein großer Glücksfall. Aber die Gesamtkonstellation eben war doch sehr stark von ihm abhängig. Und auch das Vertragswesen des HSV war sehr stark geprägt durch die Vorstellungen, die Herr Kühne hatte, sodass ich in diesen 18 Monaten, in denen ich beim HSV war, keine Beziehung zu Herrn Kühne aufgebaut habe.
Also du hättest ihn auch nicht in die Kabine gelassen, das habe ich verstanden.
Na, das wollte er auch. Das war nicht sein Ansehen. Der war auch nicht bei den Spielen, war der vielleicht zweimal pro Jahr beim Hamburger Sportverein.
Versuch das mal auf Hertha zu übertragen. Was bedeutet das jetzt?
Das ist schwierig. Der Windhorst ist ja nun so fair, dass er sagt, er macht dieses Investment A, um die Hauptstadt zu stärken und B, um auch Geld zu verdienen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit einen Return of Investment gibt. Wo soll der herkommen? Hertha BSC wird verharren im Mittelfeld. Und wenn die Ziele von Michael sich erfüllen, dann wird er auch vielleicht ein bisschen nach oben rücken. Das ist auch zu wünschen. Aber der Return of Investment liegt möglicherweise darin, dass in 10 Jahren die Anteile, die er erworben hat in der Bundesliga, einen anderen Wert haben, als sie es jetzt haben im Augenblick seiner Investition. Ob das so kommen wird, das weiß man nicht. Und da bin ich auch nicht so optimistisch wie Herr Windhorst. Aber der Versuch, in Berlin eben zum Big City Club zu machen, ist ja charmant. Und ich selber bin fest davon überzeugt, dass der Fahrstuhl in die Champions League komplett auf Jahre besetzt ist und Hertha BSC dieses Ziel nicht erreichen wird.
Gut, wir bauen einen größeren Fahrstuhl vielleicht an der Stelle. Eigentlich sollten heute ja 3 Spiele sein am Sonntag. Sie haben es mitbekommen, 1 ist verlegt. Das hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Da sprechen wir gleich drüber. Vorher gibt es alle Informationen zum Knaller heute Abend. Leipzig gegen Leverkusen von Sarah Valentina.
Ja, vielen Dank, Sarah Valentina. Ich habe es eben gesagt, also die Partie heute Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt findet nicht statt. Die Frankfurter mussten ja einen Tag später in der Europa League dran, weil in Salzburg es ein bisschen stürmisch war. Und das hat beim Sportdirektor, bei Frank Baumann, nicht gerade zur Freude beigetragen.
Aus meiner Sicht haben wir jetzt aber eine Situation, wo außer einem Wettbewerbsnachteil für eine Mannschaft ein Wettbewerbsnachteil für eine andere Mannschaft entstanden ist. Zudem ist es so, dass wir jetzt mindestens 5 Spiele in der Tabelle auch hinterherlaufen werden, noch mehr hinterherlaufen werden und dass natürlich auch dadurch der Druck insgesamt auch größer wird. Es gibt ja aus meiner Sicht, wenn man über fixe Termine spricht, nur einen Termin, der aktuell möglich ist. Das ist zwischen dem 33. und 34. Spieltag eine englische Woche einzubauen. Ich glaube, dass sich jeder denken kann, dass das nicht optimal ist, aus verschiedenen Gründen für uns, dann in einer ganz, ganz entscheidenden Woche dann eben auch nochmal eine englische Woche zu haben, dort den Wettbewerbsnachteil zu haben, dass man eben dann vielleicht nicht so frisch ins letzte Spiel gehen kann.
Mario, Wettbewerbsverzerrung für dich? Das ist ja der Vorwurf von Frank Baumann gerade gewesen.
Ja, als erstes Mal, ich habe ja mal in Bremen gespielt, aber so spielt bei der Bremen Fußball, wie Frank gerade gesprochen hat. Ne? Ich meine, der schläft ja fast ein dabei. das wäre auch schneller gegangen, aber Wettbewerbsverzerrung, ich meine, klar wäre das für Werder Bremen jetzt schön gewesen, ne, wenn sie gegen eine Mannschaft gespielt hätten, die sie nur 40 Stunden ausruhen darf. Ich meine, jeder weiß, dass das Spiel Frankfurt einen Tag später stattfand. Die andere Seite musste auch die Frankfurter verstehen. Ich meine, es geht halt im Moment sehr eng alles zu und gegen das Wetter kannst du halt auch nichts machen und deswegen, ich find's gut, dass abgesagt wurde, weil 40 Stunden später ein Spiel zu machen, ich glaube, das wäre...
Ja, der Vorschlag war ja auch, dann 2 Stunden später abends zu spielen. Das bringt ja auch nichts. Also 2 Stunden jetzt wirklich nicht. Ne? Also ja. Salzburg macht es anders. Die spielen jetzt, die haben es verlegt. Dann Montag, Donnerstag, Sonntag. Also ja, 3-Tages-Rhythmus ist okay, ne? Oder?
Ja, hat man ja jetzt auch getan. Für Frankfurter klar ein Vorteil. Für Bremen ist es ja aber auch grundsätzlich auch nicht schlecht. Da können sie ein bisschen mehr trainieren, weil das müssen sie ja auch, so wie die spielen im Moment. Und... deswegen ist doch gar nicht so schlecht, wenn du mehr mit der Mannschaft arbeiten kannst.
Was ist denn zumutbar? Wir haben innerhalb von 2 Tagen zu spielen.
Ich kann mich erinnern, dass wir in der Euroleague auch 48 Stunden später gespielt haben unter Friedhelm Funkel und dass wir das Bundesligaspiel sogar gewonnen haben.
Also das geht
auch. Aber wie gesagt, die deutsche Fußballliga wird ihre Gründe gehabt haben und ich kann auch die Argumente von Baumann verstehen, aber man kann auch das Nachholspiel aus Bremer Sicht gewinnen. Da spricht nichts dagegen, wenn man das unbedingt gewinnen muss. Also ich kann den sportlichen Nachteil, der ist nicht so immens wie ihn.
Du erkennst ihn nicht oder so richtig?
Nee, erkenne ich nicht.
Ja, die stehen ja nicht wegen der Aktion jetzt da unten im Keller.
Das ist ein bisschen ablenken von ihren momentanen Problemen.
Wenn er sagt, zwischen dem 33. und 34. Spieltag, am 33. und 34., das wissen wir alle, spielen alle zeitgleich. Also da wird das Spiel mit Sicherheit nicht gelegt. Das sollte er auch wissen.
Das war doch trotzdem die einzige richtige Entscheidung. Was wollen wir denn? Wir wollen deutsche Vereine, die in Europa... erfolgreich.
Also müssen wir die schützen auch, oder?
Natürlich. Warum soll Frankfurt ein Nachteil entstehen, dass sie in Europa Punkte holen und dass sie da spielen und für die Bundesliga Gutes tun und dann sollen sie 48 Stunden später wieder spielen? Warum? In anderen Ländern ist es gang und gäbe, glaube ich, dass dafür die Vereine verlegt wird, dass die entsprechende Erholphasen haben und genauso soll es in der Bundesliga auch sein.
Ich glaube, Ajax hat das mal gemacht, ne? Oder? War das nicht letzte Saison so?
Ja, das war den ganzen Spieltag verlegt, dann extra für Ajax, als sie dann in der Halbfinale waren gegen.
Genau.
Gegen wen war es?
Gegen Tottenham.
Ja, frag doch Stefan, ich weiß es nicht.
Frag doch mich.
Lexikon, Fußball-Lexikon.
Absolut. Aber jetzt wegen dieser Belastung, jeden Tag spielen. Hättest du das geschafft, jeden Tag?
Natürlich.
Was? Mario, du hättest es auf jeden Fall geschafft.
Ja, sag mal. Ich war eine Maschine.
Ja.
Jetzt ist er eine Maschine, bleibt aber immer in der Mittellinie stehen.
Ich muss ja, ich hätte ja einen großen Vorteil gehabt. Ne? Ich musste ja immer nur die Hälfte laufen von den anderen. Ich durfte ja immer nur in der gegnerischen Hälfte sein, also ich habe nur die Hälfte des Platzes gebraucht. Von daher hätte ich nächsten Tag wieder spielen können, die andere Hälfte.
Wäre schön gewesen, wenn du nur die Hälfte hättest laufen.
Jetzt übertreibst du, ich war stark.
In der gegnerischen Hälfte, ja.
Ja.
Muss ich ja schnell sagen. So, ist das jetzt für dich eine Wettbewerbs-?
Nein, auch nicht, weil, wie Sie gesagt
haben. Oder ein Nachteil für Werder, so ist es ja.
Es wäre ein Vorteil für Werder gewesen, wenn sie gespielt hätten, das muss man sagen, weil du bist schon müde. Wenn du freitags um, wie viel haben sie gespielt? Um 19 Uhr, glaube ich.
18:30
haben sie gespielt, ja, und du musst zwei Tage später dann wieder antreten in der Bundesliga. Da bist du schon müde. Drei Tage ist wieder was anderes, aber zwei Tage, das halte ich für sehr gewöhnungsbedürftig. Wir haben es aber gerade gehört, in Frankfurt war es mal so, dass dann auch gewonnen wurde. Habt ihr auch Friedhelm Funkel als Trainer gehabt, da kannst du ja nur gewinnen.
Wir haben zwar nicht oft gewonnen, aber das kam schon mal vor.
Ab und zu habt ihr mal gewonnen?
Ja, ja, hin und wieder, ja.
Mit Eintracht. Aber ich sehe es dann, wir müssen die Mannschaften, die in Europa spielen, und sie spielen momentan gut. Wir haben alle Mannschaften durchgebracht. Alle Mannschaften haben auch gewonnen, was wir jahrelang nicht so hatten. Und das muss man hochhalten.
Okay. Also das Pokalspiel gibt es ja jetzt auch noch. Dann allerdings in Frankfurt. Ne? Also
Mittwochabend, freue ich mich schon drauf.
Ja, da gehst du auch wieder hin?
Ja.
Wieder eingeladen, Herr Rebert?
Bist du mehr unterwegs?
Ich bin wieder eingeladen.
Ich habe eine Ehrenkarte.
Ich zahle nochmal 3 Euro.
Nein. Ich hab ja nichts.
Hast du nichts mehr?
Nein. Ich habe eine Ehrenkarte von Eintracht Frankfurt und darüber freue ich mich sehr und ich freue mich auch auf das Spiel.
Okay, so, wir schauen gleich nochmal auf das Pokal oder auf die Pokalwoche, die uns bevorsteht. Stefan, wir haben nochmal schöne Bilder. Du durftest den Pokal ja auch das ein oder andere Mal hier hochnehmen. Wann war welches das Jahr war das? Und
oh, das war 95 Gladbach, das andere war 2000 oder 2001. Das war natürlich großartig, weil Gladbach 25 Jahre gewartet hat auf einen großen Erfolg. Das war extrem gut, ja.
Stefan, schmeiß dich jetzt raus. Nein, du musst los. Nein, du musst los. Du kannst ja ruhig sagen. Wir sehen dich in Leverkusen, Mittwoch. Ne?
Mittwoch.
19:30 Uhr geht's los. Dann gegen Union Berlin.
Ist aber auch nicht voll bezahlt, ne, wenn du früher gehst, weißt du.
Nee, den Rest kriegst du.
Hat er kein Geld dabei.
Hat gar keins hingelegt, ne? Ja. Der ist ein Frescher.
So, weiter geht's wie immer. Bundesliga pur Landstein nach uns. Jochen Stutzki und Oliver Forster melden sich jetzt schon mal. Live aus dem Hilton-Hotel am München Flughafen, der Check 24 Doppelpass. Wir schauen jetzt noch mal nach Dortmund gestern. Alle reden von Haaland, ne? Aber eigentlich ist ja der Spieler, der Überspieler, immer noch Sancho, oder? Oder wieder? Michael, sag was.
Ja, komm, Haaland ist der Shootingstar der Bundesliga, aber jetzt seit fast 2 Jahren schon Jadon Sancho ist der Spieler in Europa mit dem größten Mehrwert, wenn wir darüber sprechen.
Manchmal ist es gut, wenn man sich selbst anschießt, weißt du?
Absolut. Also ich vom Linken mal am Rechten geschossen.
Ja.
Und dieser Spielzug war schön. Das war es dann auch mit der Torgefährlichkeit. Aber manchmal reicht ja auch ein 1:0 in Dortmund. Oder nicht überall sagt man ja, manchmal muss man auch dreckig gewinnen. Die Freiburger waren hundertprozentig ebenbürtig.
Ich nehme schon mal das
an diesem
Geld.
Samstag. Gerne, zahle ich gerne. Mhm. Es ist aber wirklich so. Nichtsdestotrotz.
Was glaubst du denn? Glaubst du an Dortmund noch einen Titelkampf?
Die Dortmunder werden oben dranbleiben mit Leipzig.
Ja, dranbleiben, ja, aber...
Dranbleiben, Bayern haben so einen Lauf. Kommt darauf an, wie Leipzig heute spielt. Aber die Dortmunder haben jetzt in 4 Spielen fast 3-mal mit der gleichen Mannschaft gespielt. Jetzt hat er einen Ausfall gehabt, weil Haaland die Woche über nicht trainieren konnte. Dann lässt man ihn draußen, er hat ihn 30 Minuten gebracht, alles okay. Aber eigentlich wäre gestern unentschieden drin gewesen. Wir erinnern uns an die Szene von...
Oh ja.
Von Petersen, dieser Riesenkopfball, diese Riesenszene. Das ist normal ein Unentschieden. Aber hier haben sie auch dazu gelernt, sie machen hinten zu in 4 Spielen ein Tor gegen Paris. Da kannst du immer ein Tor kriegen. Und das, daraus haben sie gelernt. Sie haben zugemacht, wenn ich an das 4-3 in Leverkusen denke, haben sie hinten schön zugemacht. Hummels, Piszczek rechts und Sagadou davor gestellt mit Can und mit Witzel. Das ist eine wunderbare Abwehr. Und der Hakimi ist ja eigentlich kein rechter Außenverteidiger. Der ist eigentlich schon Mittelfeldspieler und Guerrero eigentlich auch. Das haben sie immer noch offen und darum die Absicherung nach hinten. Und wenn sie das beibehalten können, dann sehe ich da ganz gute Möglichkeiten, auch in Paris und auch in der Bundesliga. Kommt nächste Woche darauf an, wie sie in Gladbach spielen. Und wenn sie das einigermaßen gut bestehen, dann werden sie da oben...
Gut, du hast jetzt auch die Mannschaft komplett aufgezählt. Ja. Wunderbar, jetzt sind wir top informiert und freuen uns jetzt auf die nächste Woche, auf die kommende Woche, der Pokal.
Pokalfieber wird Ihnen präsentiert vom T-Rock United. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Ja, wir haben heute eine Runde voller Pokalhelden beim Doppelpass. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Erstmal, wie sich das gehört, noch die Spenden wollen wir nicht vergessen. Von Hartmut Schome aus Elisabeth Fehm, von René Kinnastowski für die TuSpo Jeinsen und vom SV Marienloh. Herzlichen Dank. Check24 verdoppelt wie immer Ihre Spenden. So, Pokal. Bei uns bei Sport1 natürlich immer ein großes Thema, denn wir übertragen wieder ein Live-Spiel. Diesmal am Mittwoch Leverkusen gegen den 1. FC Union Berlin. Es geht aber natürlich schon am Montag los mit Pokalfieber 18:30 und alle Highlights sehen Sie bei uns online und auch in unserer neuen Sport1-App. Also Mittwoch dann das Live-Spiel 17:30 Uhr. In der Bundesliga gab es dieses Duell am 22. Spieltag und wurde spät entschieden. Erst in der 94. Minute für Leverkusen. Ja, und jetzt haben wir schon so schöne Bilder von Stefan Effenberg gesehen. Jetzt wollen wir natürlich die anderen Pokalhelden da aus unserer Runde auch noch ein bisschen begutachten. Zum Beispiel Mario Basler. Haben wir schöne Bilder gefunden, das ist ja zweimal Pokalsieger geworden. Also mit Bremen und mit Bayern München. Mhm, der edle Tropfen. Steht dir wie immer gut, Mario. Und auch schön, Michael Rummenigge und Thomas Helmer sind beide gemeinsam Pokalsieger geworden, nämlich mit Borussia Dortmund 1998. Stefan Effenberg haben wir schon erwähnt. Also 89, pardon. Also 4 Pokalhelden hatten wir heute in der Runde. Macht 9 Pokalsiege am Tisch. Sehr schön.
Pokalfieber wurde Ihnen präsentiert vom T-Rock United. Volkswagen, offizieller Partner des DFB-Pokals.
Nee. Da war ich noch blond, deswegen hast du mich nicht gefunden auf dem Foto.
Genau, du hast nur eine Matte gehabt, ne?
Ja. Wollen wir uns dein Bild nochmal angucken?
Ich sah überragend aus. Da war ich ja auch müde, da habe ich die ganze Nacht schon
wieder. Was war mit dem Schnäuzer? Was war das für ein Versuch?
Der war
normal kriegst du die Flaschen ja schneller auf.
Ja, aber...
Da war wirklich schon müde, hast du gesagt.
Ja,
doch
da war ich noch kaputt. Ich glaube, da habe ich nur 2 Promille gehabt oder so.
So, also Herbert Hainer, der Präsident vom FC Bayern, hat sich auch noch geäußert, natürlich zu den Vorfällen von gestern. Hier sehen wir es, also werden alle Optionen geprüft und wir sind dann gespannt, welche Entscheidung in den nächsten Wochen gefällt wird. Wir wollen das auf jeden Fall nicht mehr sehen, da sind wir uns einig, ne? Wollen wieder zurück zum Fußball gehen. Nächste Woche machen wir das einfach wieder. Vielen Dank an euch alle. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alexander, danke schön.
Danke auch.
Aber du kommst gerne mal wieder. Ja. Und wer wird Meister, das wollte ich noch fragen. Habe ich jetzt vergessen.
Ich hoffe, es wird ein spannender Zweikampf. Unsere beiden Vereine, deiner und meiner. Hm. Bayern München und Borussia Dortmund.
Mit Leipzig.
Wer es dann wird, weiß ich nicht. Ich glaube Leipzig nicht. Aber wer es dann wird, unser beider. Schauen wir mal.
Gut. Schauen wir mal. Ja, nee, eine Zahl möchte ich nicht dafür. 3 Euro. Nächste Woche übrigens ist der Mann zu Gast, dem Werder Bremen so richtig hinterher weint. Nicht Mario Basler in dem Fall, sondern Max Kruse, da freuen wir uns. Ja. Max kommt und dann sprechen wir alles weiter. Schönen Sonntag, viel Spaß mit Pur Landstein jetzt, mit Jochen Stutzke und Oliver Forster. Also. Bis dahin, bis nächste Woche.